Ja, welcome to Derry, würde ich mal sagen, bei dieser Folge Nummer 19 aus S, dem Stephen King Podcast. Hallo.
Ich habe eben schon im Kopf gehabt, weil du hast ja auch mit S, dem Stephen King Podcast, mit diesem fabulösen Gag die letzte Folge geschlossen und hast du gleich wieder aufgegriffen.
Ach nein, echt?
Ja, oh, weiß ich das gar nicht mehr.
Nein, ich habe die letzte Folge doch nicht mehr im Kopf. Mensch, die ist doch so lange her, also für uns, für euch nicht. Wir haben die wirklich vor Ewigkeiten aufgenommen. Jetzt sind wir endlich wieder beisammen. Ja, das Dream Team spricht heute über ein, eines der maßgeblichen Werke, würde ich sagen, von Stephen King. Und das hat auch, glaube ich, den kürzesten Titel aller Titel von Stephen King. Und zwar heißt das Buch einfach S.
Dich gefolgt von Sie, ne?
Ja, wobei im Original ist das ja, also das ist ja die Entsprechung, im Englischen ist es ja auch It. Und jetzt kommst du mit Sie.
Nein, auch S sind ja auch nur zwei Buchstaben, aber...
Genau, aber Misery ist ja halt im Original, dass die...
Das stimmt.
Aber wir halten uns ja dran, wir sind, habe ich eben gesagt, S, der Stephen King Podcast?
Ach, das war gar keine Absicht?
Das war keine Absicht, nee, jetzt schnall ich erst, was du meinst.
Freudscher Versprecher.
Ja, total, total, genau, weil wir natürlich voll in der Materie jetzt sind, und zwar seit Wochen im Prinzip, ne? Weil, ich weiß nicht, ob ihr da draußen alle dieses Buch gelesen habt, aber es ist ja nicht ganz kurz.
Nein, aber ich glaube tatsächlich, jeder, der auch nur ansatzweise sich für King interessiert und irgendwie den Weg zu unserem Podcast gefunden hat, wird mit Sicherheit mindestens einen der Filme gesehen haben.
Einen der Filme gesehen, ja.
Wenn nicht sogar auch, dass fast alle das Buch gelesen haben.
Ja, ganz spannend, wo du gerade sagst, einen der Filme gesehen. Ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung so ein bisschen das Internet durchforstet und da gab es irgendeinen Artikel, der darauf Bezug nahm, dass der Autor dieses Artikels, oh Mann, ist das umständlich, der Autor des Artikels gesagt hat, er kennt oder kannte ganz, ganz lange eigentlich nur die erste Verfilmung von 1990. Und deswegen war Tim Curry für ihn halt Pennywise. Und erst viel, viel später hat er dann sich mal das Buch vorgeknöpft und hat dann erst festgestellt, wie umfangreich und wie vielschichtig dann doch die Geschichte ist.
Aber was war denn das für ein Artikel, wenn er meint oder sich rausnimmt, über Essen Artikel zu verfassen und dann tatsächlich das Buch gar nicht gelesen hat? Oder war das so eine Filmstartseite?
Frag mich nicht, warum der das so gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob es der Typ aus dem theologischen Feuilleton war.
Wer kennt's nicht?
Genau. Das ist das, wo man ganz, ganz wenig eher über King liest, aber durchaus auch mal was finden kann. Und auf jeden Fall. Heute geht es also um S. Ja, normalerweise fangen wir immer mit einer kurzen Inhaltsangabe an. Mhm. Mach das noch mal kurz.
Ja, das wird schwierig. Also das Buch, ich habe es auch schon mal in anderen Folgen erwähnt, habe ich das erste Mal mit 18 gelesen und ich glaube, da habe ich, weiß ich nicht, dreiviertel Jahr, ein Jahr gebraucht, um das durchzulesen. Jetzt habe ich glaube, 4 Wochen nochmal gebraucht. Es geht natürlich auch schneller, du hast es in 3 Wochen, glaube ich, durchbekommen.
Ich habe 3,5 Wochen gebraucht, deswegen glaube ich, du hast
dann ich 6 Wochen geschafft. Oder 5 oder 6 Wochen, ja. Genau. Und ja, so immer nach der Arbeit nochmal. Ja, genau. Ich hatte irgendwann so einen Zeitplan, wo ich gesagt habe, okay, wann wollen wir die Folge aufnehmen, wann soll sie rauskommen, wie viele Seiten muss ich jetzt am Tag noch schaffen?
Absolute Deadline.
Ja, wirklich. Ja, klar, ja, natürlich. Tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz, das hat mir nicht den Spaß am Lesen genommen. Und alleine die ersten Sätze sind schon großartig, wie das Buch reinsteigt. Und hätten wir eigentlich auch vorlesen können. Aber guckt es euch selber an. Also es ist großartig und die ersten Seiten haben mich sofort bekommen und ich hatte richtig, richtig Bock und richtig viel Spaß daran, das Buch nochmal zu lesen.
Das klang eben schon wie die Abkündigung dieser Sendung. So,
Ach so.
Lest es ruhig selbst, dann genau. Wir wollen euch auch den Spaß nicht verderben.
Nein, ganz und gar nicht.
Also, wie eingangs schon erwähnt, dieses Buch spielt in der kleinen Ortschaft Derry.
Ja, und Derry wurde tatsächlich, Vorbild für Derry ist natürlich eine fiktive Stadt, ein fiktiver Ort. Bangor, Maine, wo Stephen King auch residiert, hat ihm als Vorlage gedient. Und das ist ungefähr so ein 30.000 Seelen-Örtchen.
Richtig, genau. Also so ein bisschen kleiner als Elmshorn, wenn euch das was sagt.
Natürlich nicht. Ich war letztens in Elmshorn übrigens, aber das ist auch wieder ein anderes Thema.
Oh Mann, das tut mir sehr leid.
Ja, tatsächlich.
Gut, ich bin da extra weggezogen, damit du Platz hattest. So. Ja, es ist eine kleine Ortschaft und was gibt's da so? Es gibt eine Hauptstraße natürlich, es gibt eine Bibliothek, es gibt eine Schule, selbstverständlich, so eine Highschool ist das, glaube ich, oder ist das schon eine Highschool? Ich weiß es gar nicht.
Das ist wieder das gleiche Problem wie letztes Mal. Wo ist der Unterschied zwischen Highschool und College?
Nee, 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 das ist schon klar. Aber ich weiß nicht, ob es nicht davor, vor der Highschool noch wieder irgendwas gibt. Aber
ist das eine Elementary School denn, oder
was? Ja, aber ich glaube, das ist dann richtig Grundschule, ne? Ja. Und ich glaube, die sind aber schon auf der Weiter... Ist auch egal.
Also amerikanisches Bildungswesen.
Genau, ja. Genau. Und es geht hauptsächlich zunächst... Nein, wir befinden uns im Jahre 1957, 58.
Richtig.
So, damit müssen wir erstmal anfangen.
Ja.
1957, 58 beginnt die Geschichte oder die erzählte Geschichte. Nachher gibt es auch noch Rückgriffe oder Rückblicke auf Zeiten noch weit davor. Aber dazu kommen wir später.
Dazu kommen wir später. Und zwar haben wir sieben Hauptprotagonisten in diesem
Örtchen. Ja, ich versuche sie auch. Ich gucke jetzt mal nicht rein. Wir haben Beverly Marsh, wir haben Mike Hanlon, wir haben Hanscom, genau. Bill Denbro, wir haben Richie Tozier, Stanley Uris.
Einer für doch.
Habe ich nicht alle genannt? Richie Tozier,
Eddie Casbrack.
Guck mal, das ist der, den ich immer vergesse.
Ja.
Guck mal, bei dir war es Stanley Uris, bei mir ist es halt ja. Eddie Casbrack, genau.
Und das ist, beziehungsweise das sind sieben junge Burschen, beziehungsweise ein Mädel. Und was verbindet die ganzen? Es verbindet sie, dass sie Außenseiter sind.
Richtig. Und vielleicht sollten wir einfach auf die einzelnen Charaktere erstmal eingehen, weil die ja nachher auch sehr, sehr wichtig werden, auch gerade in ihrer Vielfältigkeit.
Ja.
Fangen wir einfach mal Ladies First mit Beverly an. Beverly Marsh ist ein Mädchen, lebt mit... tatsächlich im Buch sind die Eltern da, ne?
Die sind zusammen, ja.
Die sind zusammen. Und in beiden Verfilmungen hat sie nur den Vater noch da.
Stimmt.
Das ist ganz witzig. Also das, egal.
Aber ich finde das übrigens super, dass das im Buch, ich finde im Film, na, du musst immer Abstriche machen, vor allen Dingen in meiner, ich habe hier in der Jubiläumsausgabe gelesen, die jetzt vor, ich glaube, einem Jahr rauskam, 22 oder 21, und von S. Und die ist sehr schön gearbeitet, kleiner Exkurs. Auch mit schönen Zusatzsachen, so eine kleine Postkarte von dem Wasserturm in Derry und noch mehrere andere Sachen. Wirklich schön gemacht, nur leider ist sie mir beim Lesen, beim erstmaligen Lesen komplett zerfleddert, was ich nicht so schön finde. Also wenn irgendeiner vom Heine Verlag das liest, ich will mein Geld zurück. Oder überarbeitet das mal bitte. Also das finde ich jetzt nicht so schön.
Schickt uns einfach nochmal diese Ausgabe zu, unentgeltlich, ja. Dann sind wir auch schon zufrieden.
Genau. Und genau, das waren da auf jeden Fall... 1300, warum erzähle ich das gerade? Du weißt es jetzt auch nicht.
Nee, ich weiß tatsächlich nicht, worauf du hinaus wolltest. Ich war ja bei Beverly Marsh gerade.
Ach so,
und
nee.
Es ging um den Unterschied bei mir jetzt gerade, warum im Buch die Eltern beide da sind. Und
ja, halt richtig. Und hatte ich einen Exkurs. Ich wollte eigentlich nochmal auf die Ausgabe raus. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich finde, im Buch war das schön gemacht, dass die Komplexität in dieser Familie irgendwie noch besser beleuchtet wird, weil Beverly ja von ihrem Vater misshandelt wird.
Genau.
Und die Mutter das ja eigentlich mitbekommt.
Richtig.
Aber halt wegsieht.
Und das ich glaub, ist halt noch viel, das, dadurch wird sie natürlich noch viel mehr zur Außenseiterin und
ja.
Es ist noch viel trauriger ihr Leben dadurch.
Genau.
Die Mutter, die ja eigentlich Vertrauensperson sein müsste und dazwischen gehen müsste, tut dies nicht.
Ja, Gott sei Dank habe ich selber keine Erfahrung so gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das kein seltenes Phänomen ist.
Nein, genau.
In solchen zerrütteten Familien. Und das kommt halt im Film zu kurz.
Kommt auch in vielen, vielen Büchern und Filmen immer wieder vor, dieses Thema,
ja.
Dass die Mutter wegsieht.
Ja.
Und oftmals aus Angst vor dem Mann, aber manchmal auch aus ganz anderen Gründen.
Ja. Und jetzt haben wir es ja im Prinzip schon erwähnt, Beverly lebt zu Hause mit ihren beiden Eltern und der Vater misshandelt sie. Und er sagt immer, ja, du musst ein braves Mädchen sein, du triffst dich doch hoffentlich nicht mit Jungs.
Genau.
Und dann kommt sie später oder ist in so einem vorpubertären Alter, was die Situation zwischen den beiden noch schwieriger macht. Und das finde ich halt komplexer und vollständiger im Buch dargestellt.
Auf jeden Fall, natürlich. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, dass man natürlich bestimmte Probleme in einer bestimmten Spielzeit fürs Kino oder auch fürs Fernsehen, wie bei der ersten Verfilmung, nicht komplett ausloten kann.
Ja, auch überhaupt kein Vorwurf. Aber es ist halt nicht möglich. Aber deswegen finde ich das halt schön.
Ja.
Was heißt schön? Also im Buch halt gut beschrieben.
Genau, so das haben wir also Beverly, ist also in der Hinsicht. Eine Außenseiterin soll sich nicht mit Jungs treffen. Wen haben wir als nächstes? Ben Hanscom. Ben Hanscom ist ein dickleibiger Junge, ganz schlecht in Sport, ist aber durchaus, er kann schon eine ganze Menge, kann auch relativ, also für sein Gewicht ist er sehr geschickt.
Sehr behende.
Sehr behende, ja genau. Und hat Ideen.
Ja, ist ein plitscher Kerl, interessiert sich für Geschichte, auch schon, hat ein Händchen für Architektur, hält sich viel in der örtlichen Bibliothek auf, liest halt sehr gerne. Genau, ist ein plitscher Kerl und er ist auch gerade zugezogen.
Er ist neu in der Klasse. Genau, und er hat jetzt gerade Beverly kennengelernt und schwärmt für sie. Ja. Also er sofort, als er sie gesehen hat, so denkt er so, oh Mensch, die ist ganz, ganz toll.
So wie Thomas Tuchel mal über FC Bayern München gesagt hat, schockverliebt.
So, genau, schockverliebt, genau. Das Problem bei ihm ist halt nur, dass er sich seiner Dickleibigkeit ja durchaus bewusst ist und dadurch sich null Chancen ausrechnet, bei Beverly landen zu können.
Ja, er schämt sich auch, trägt immer im Sommer, im Hochsommer lange graue Sweater, was eigentlich viel zu warm ist. Ja, das ist so sein Päckchen, was er zu tragen hat.
Genau. Ja, das ist also der zweite Außenseiter, weil er eben dick ist. Der dritte ist dann Bill Denbrough, nehmen wir mal. Bill Denbrough ist ein Stotterer. Der stottert ganz, ganz extrem und gerade wenn er aufgeregt ist, das ist bei vielen Stotterern ja im wahren Leben tatsächlich so, erst dann wird es noch viel, viel schlimmer mit dem Stottern. Mhm. Dadurch wird er natürlich gehänselt von diversen Mitschülern, aber zu denen kommen wir später noch, wenn wir die ganze Gruppe diskutiert haben. Aber er ist der große Bruder von Georgie und die haben natürlich, wie das so bei Geschwistern ist und bei Brüdern ist, es ist ja immer so eine Art Hassliebe.
Ja.
Aber er liebt seinen kleinen Bruder auf jeden Fall, aber manchmal nervt er ihn halt auch.
Genau. Und er ist ein Leader-Typ eigentlich. Ich glaube, es gibt ja, glaube ich, immer so soziologische Modelle, wenn du eine Gruppe in so einen Raum steckst, dann kristallisiert sich immer raus, welche Person in der Gruppe welche Rolle einnimmt. Und genau. Bill ist so ein natürlicher Anführer.
Ja, wobei das natürlich schon interessant ist, wenn es um Verlierertypen geht.
Stimmt.
Denn er ist ja nun Außenseiter und so, und zu dem Ausdruck Verlierer kommen wir später sowieso noch ausgiebig. Es ist schon interessant, dass er dann doch so dargestellt wird, dass die anderen ihm auch folgen würden. Wenn er sagt, wir gehen da längs, dann wird er halt längs gegangen.
Ja.
Genau, aber auch dazu werden wir später noch einiges.
Ja.
Es wird, macht euch auf was gefasst, da ist noch einiges noch drin. Dann haben wir Mike Hanlon, wollen wir Mike Hanlon
nehmen? Gerne, Mike Hanlon.
Nummer vier. Mike Hanlon ist schwarz, ist der einzige Schwarze in dem Ort. Der einzige schwarze Junge in dem Ort.
Stimmt, auf jeden Fall wird kein anderer auf jeden Fall erwähnt.
Nee, also es wird sogar erwähnt. Es wird sogar erwähnt, dass er der einzige schwarze Junge an der Schule auch ist.
Ah, okay.
So. Und dadurch ist er natürlich schon ein Exot, nenne ich es mal. Mhm. Und auch da bietet er natürlich viel Angriffsfläche, nenne ich es mal. Ne?
Ja.
Aufgrund seiner Dunkelhäutigkeit, gerade in den USA und dann noch in den 50er Jahren, da war das ja, wobei man sagen muss, wie viel fortschrittlicher ist es jetzt? Ich kann es nicht beurteilen.
Ich kann es auch nicht beurteilen.
Nee, aber
ich hoffe ein bisschen.
Ja. Ein bisschen wird es sicherlich so sein, aber es ist immer noch zu wenig, wie in vielen Bereichen, das wissen wir ja nun. Aber genau. Das ist Mike Hanlon, hat er noch irgendwelche besonderen Interessen? Ich weiß jetzt gerade gar nicht.
Mike, nee.
Nee, ne?
Aber ich glaube jedenfalls, dieses Merkmal ist einfach sein Außenseitertum hinsichtlich seiner Hautfarbe.
Richtig. Ja. So, Eddie Kasprak. Eddie Kasprak, ich habe an ihn gedacht, ich vergesse ihn ja sonst. Eddie Kasprak, das ist ein vordergründig kränkelnder kleiner Junge, der von seiner Mutter eingeredet wird, er muss vor allem sich schützen, er hat Asthma, er hat alles Mögliche und sobald nur irgendjemand in der Nähe niest, nimmt sie den Jungen auch erstmal für eine Woche lieber von der Schule, könnte ja krank werden.
Ja, sie macht ihn quasi zu so einem Hypochonder.
Genau.
Und da habe ich auch während des Lesens nochmal gedacht, ob ich die Begrifflichkeiten jetzt durcheinander bringe. Ist das dieses Stellvertretersyndrom?
Münchhausen-Stellvertretersyndrom, genau.
Ja.
Das heißt, sie will dadurch natürlich ihren eigenen Stellenwert aufpolieren, dadurch, dass sie ihm einredet, dass er so krank ist. Wobei bei dem Münchhausen-Stellvertretersyndrom ist es, glaube ich, auch noch so, dass man, das tut sie ja auch durchaus, dass sie aktiv wird. Also, dass sie meinetwegen Medikamente jemandem gibt und dadurch wird der dann noch kränker.
Ja, Gut, ja, im übertragenen Sinne durch das Asthma-Spray tut sich's ja auch.
Genau, ja. Wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist nämlich, also es ist so ja, fast so, denn wir können es ja ruhig vorwegnehmen, weil wir gehen davon aus, ich habe es eh alle gelesen.
Ja.
Warum erzählen wir das denn? Aber egal. Aber egal. Aus unserer Sicht mal, nur einfach um das alles in Erinnerung zu rufen. Genau, dieses Asthma-Spray ist halt keins, sondern es ist einfach nur Wasser mit einem Geschmackszusatz. Ja. Genau, und so dass es nach Medizin riecht und schmeckt, und der Eddie glaubt halt die ganze Zeit dran, bis ihm irgendwann klar gemacht wird, das ist halt alles Fake.
Ja. Das war Nummer 5?
Genau, das war Nummer 5. Jetzt haben wir noch Richie Tozier. Richie Tozier, das ist so ein Rotzlümmel. Also das ist, der muss immer blöde Witze erzählen, oftmals unter der Gürtellinie, und das schon mit 11. Also der reißt immer die Klappe auf.
Ja.
So, und das nervt manchmal seine Freunde und Bekannten und so. Aber letztendlich ist er auch irgendwie witzig und er sorgt immer für Stimmung.
Richtig.
Ne?
Und dann haben wir noch Stan jetzt, ne?
Stan
den ich immer, ja, ich immer vergesse.
Ich habe ihn ja extra bis zum Schluss auf. Wollte mal sehen, ob du den Namen drauf hast. Jawohl, Stan Uris, genau. Stan Uris ist Jude. So, ja. Und damit beginnt bei ihm schon wieder das Außenseitertum. Aus einer sehr religiös-jüdischen Familie stammt er. Mhm. Und soll deswegen auch mit Nicht-Juden nicht so viel zu tun haben, eigentlich.
Genau, das ist auch mal interessant, wie er dann auch im Laufe des Buches, denn wenn ja immer auch irgendwelche religiösen Festtage und so erwähnt, und dann beharrt er da auch drauf, aber er weiß eigentlich im Prinzip gar nicht, was das bedeutet.
Richtig.
Das ist auch immer ganz, ganz witzig, so nach dem Motto, ja gut, vielleicht kommen wir noch drauf, aber gibt es ja 1000 Beispiele, wo es heißt so, wo er dann immer irgendwie falsche Fakten wiedergibt und sowas.
Ganz genau, ja, ja, klar. So, und diese 7 Kinder, die die begegnen einander. Das heißt, einige sind schon miteinander befreundet. Ich glaube, Stan und Bill, die ziehen, glaube ich, immer schon zusammen rum.
Ja.
Und es gibt so ein paar Allianzen schon, und sie werden zusammengeschweißt, weil sie permanent von einer anderen Jungs-Clique, von etwas, ich glaube, die sind etwas älter, weiß ich jetzt gar nicht.
Die sind, ja, der, ja. Also, die haben so einen Katalysator, begünstigt natürlich deren Gruppenfindung, und das ist quasi der Henry Bowers. Das ist der Anführer.
Den ich mal für Billy Summers gehalten habe.
In Folge Nummer 1.
In Folge Nummer 1, genau.
Was übrigens auch schon jetzt in.
Für legendär.
Legendär ist es, und in 2 Monaten ist das ein Jahr her.
Wow, okay, ja.
Ich glaube, im September 22 haben wir die erste Folge rausgebracht.
Ich dachte, du hättest eben wie ein Indianer gesprochen. In 2 Monaten. Ist das aber Monaten, meintest du, ne? Genau, ja, ja, cool. Ja.
Und Henry Bowers ist, glaube ich, 2-mal sitzen geblieben. Deswegen, er muss deswegen 1-2 Jahre
älter sein.
Deswegen
ist er größer, aber sitzt in derselben Klasse.
Ja, wie, ne? Du
also,
damals.
Das ist, genau, wer kennt's nicht? Ja. Dieses Gefühl, viel zu alt für diese Klasse zu sein. Ich zum Beispiel. Aber egal. Und weil ich bin auch mal sitzen geblieben, tatsächlich. Aber ich habe mich nicht so entwickelt wie Henry Bowers. Henry Bowers, ja, der ist auch Anführer einer kleinen Clique. Mhm. Da gibt es noch so ein paar andere Jungsnamen.
Also Patrick.
Patrick Hockstetter, genau. Ja. Und also so ein paar Leutchen gibt es da halt.
Die sind sein aber Gefolge alle, da.
Das ist wirklich sein Gefolge. Die sind auch, haben wenig Eigenprofil zu großen Teilen.
Weil sie, und die schweißt auch eigentlich auch nur zusammen, dass sie Angst vor Henry haben. Aber irgendwie lösen sie sich auch nicht von ihm.
So ist es, genau. Ja, weil er ist bei denen halt der Leader, ne? Also,
ja.
Aber er ist eben brutaler Leader. Der liebt es, diesen Verlierern aufzulauern und sie zusammenzuschlagen, ihnen weh zu tun. Und je mehr die sich wehren, desto aggressiver wird er.
Aber Henry Bowers im Prinzip ist auch ein ganz armes Würstchen, weil sein Vater, Butch hieß der, glaube ich, ist auch ein Trinker, die haben so eine kleine Farm, und das ist auch, wie wollen wir es nett ausdrücken, sozial abgeschlagen. Zum Beispiel Mikes Vater, der hat auch eine Farm in der Umgebung, und die Farm läuft ganz gut. Die Farm von Butch Bowers, die läuft nicht so gut, und er gibt Mikes Vater die Schuld, dass seine Farm jetzt nicht mehr läuft, trinkt den ganzen Tag und lässt das natürlich auch an seinem Sohn aus, der ihm auch mal bei der Arbeit helfen muss. Und im Prinzip, ja, wird der halt auch nicht so richtig schön sozialisiert, von klein auf.
Richtig, genau.
Was natürlich keine Entschuldigung
ist. Stattdessen klaut Henry seinem Vater dann auch noch ein Messer. So ein Springmesser ist das, glaube ich.
Nee, das hat er ihm nicht geklaut.
Hat ihn nicht
geklaut? Hat es ihm geschickt.
Echt?
Ja, da irgendwann war ein Paket. okay. Irgendwann war ein Paket im Briefkasten mit einem Luftballon dran. Ach, okay. Und da war das Springmesser dran.
Witzig, ich dachte immer, das wäre von seinem Vater gewesen. Okay, gut.
Ist ja auch nicht so
wichtig. Nö, ja. Genau. Gut, so mit diesem Messer jedenfalls in der Tasche ist er natürlich dann noch gefährlicher. Mhm. Was zum Beispiel Ben zu spüren bekommt, bei einer Verfolgungsjagd, wo sie hinter Ben her sind, also Henry und seine ganze Clique, da stellen sie ihn dann irgendwann und da hat aber Ben sich schon so viel gewehrt und sich mit Henry noch einen größeren Feind gemacht, dass der ihm dann seine Initialen in den Bauch ritzen
will. Ja, er will seinen ganzen Namen eigentlich reinschreiben, kommt aber nur zum H, sein Anfangsbuchstaben, richtig. Und dann schafft Ben es, sich zu lösen. Er tritt ihn quasi, ich glaube, in die Weichteile, ja, oder genau. Im Bauch und bricht durch das Geländer, an den Henry ihn gedrückt hat, und fällt an eine Böschung runter.
Richtig.
In die sagenumwogenen Barrens.
Genau, die spielen immer wieder eine Rolle dort. Also die Barrens muss man vielleicht kurz beschreiben, was das denn ist. Das ist so der Auslauf im Prinzip, auch so ein bisschen der wie nennt sie das denn, Abwasserkanäle.
Genau. Ne?
Genau, also es riecht da sicherlich nicht besonders angenehm, aber trotzdem ist das natürlich eine Art von Abenteuerspielplatz für Kinder.
Ja, das sind so Farngewächse, Flussläufe, Bachläufe und die halten sich da sehr gerne auf.
Genau, und gestalten auch mal um. So sitzen zum Beispiel Bill und Stanley an dem Problem. Bill und Stanley sind es, glaube ich, ne?
Ich glaube, ja.
Anfang, genau. Die wollen halt einen Damm bauen. Die wollen also das Wasser stauen und das klappt halt immer nicht. Ne? Also es bricht immer wieder durch und funktioniert einfach so nicht, bis dann eben Ben auftaucht.
Genau, Ben taucht auf und Ben hat ja so ein Faible für Architektur. Das wusste er damals wahrscheinlich noch nicht, aber das ist einfach in sich. Und er meinte, nee, so klappt das nicht, wie er das macht. Ihr müsst da Bretter hinstellen und die müsst ihr in der gewissen Art und Weise anordnen und dann wird das schon funktionieren. Und dann fragen die ihn auch, Ben, woher weißt du das denn? Hast du es mal gelesen? Und meint er, nö, das stelle ich mir einfach so vor, das wird schon funktionieren. Ich weiß auch, wo wir Bretter und so herbekommen. Lass uns hier morgen nochmal treffen, dann machen wir das.
Er hat so eine Art physikalisches Verständnis, Grundverständnis,
ja.
Und kann sich das alles zusammenreimen, wie das machbar sein müsste. So, und damit hilft er denen halt und sie bauen dann also einen kleinen Damm.
Ja. War das eigentlich bei der Verfolgungsjagd, war das schon die Steinschlacht? Nee, die kam später, ne?
Ich glaube, das mit dem Einritzen ist schon eine spätere Verfolgungsjagd. Ich glaube, da ging das erst richtig los. Ich glaube, er hat den Henry Bowers ja schon sehr getriezt und sehr herausgefordert. Ich weiß nicht, ja. Gar nicht mehr. Aber das, jetzt kommen wir nämlich zu dem Grundproblem von diesem Buch. Also Problem ist es gar nicht mal, aber wenn man es zusammenfassen möchte.
Ja, wir haben gerade das Problem.
Ja. Genau, ja. Ich glaube aber, es ist insgesamt schwierig aus dem Kopf zu wissen, was ist genau wann, in welcher Reihenfolge genau passiert.
Ja, absolut.
Und zumal es ja auch noch in der Zeit hin und her springt.
Ja.
Denn wir haben ja jetzt bisher noch 57, 58, aber wir kommen noch zu einer anderen Zeit später.
Das ist eh so, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Der Final Showdown, also die S wird ja natürlich am herausgefordert von der Clique, als sie Kinder waren und einmal als sie erwachsen waren, das wissen ja alle, die hier zuhören. Aber der Schlussakkord im Buch, das sind ja eigentlich quasi nur die letzten 150 Seiten.
Richtig.
Die über 1000 Seiten ist wirklich nur Springen von Jung zu Erwachsenen, von genau. Jung zu Erwachsenen, von Jung zu Erwachsenen, wo all diese Sachen halt vorkommen. Und dann dachte ich mir, sag mal, ich bin jetzt schon auf Seite 1000, wann kommt das denn? Vor allen Dingen, weil ich noch die Neuverfilmung so im Kopf hatte, wo das halt ein Zweiteiler war. Teil 1, Jung, es wird besiegt, Teil 2, Erwachsen, es wird am Ende besiegt. Aber das ist im Buch sind das die letzten 100, 150 Seiten und ansonsten wird da nur hin und her gesprungen und es passiert unendlich viel.
Genau, und auch das mit dem Besiegen, das ist so in beiden Verfilmungen ja im Prinzip so ein bisschen so abläuft. Damit endet halt der erste Teil und damit endet auch der zweite Teil. Ja. Das ist halt im Buch überhaupt nicht so, sondern da sind beide Szenen, die sind halt miteinander verflochten.
Ja.
Dass man da also wirklich aufmerksam lesen muss und immer gucken muss, wo befinde ich mich denn jetzt gerade?
Ja.
Und das kann man zum Beispiel immer gut, fand ich jedenfalls, kann man immer gut daran festmachen, ist Stanley dabei oder nicht?
Ja, stimmt. Ja. So, wenn man mit den Namen nicht durcheinander gekommen ist, ja.
So, genau. Ja, das klappte eigentlich ganz gut. Ich hatte, wenn ein Name genannt wurde von den sieben Kindern, hatte ich immer sofort ein Bild vor Augen. Und witzigerweise habe ich jetzt bei den Kindern immer das Bild von den Darstellern aus der Neuverfilmung vor Augen.
Ja, witzig.
Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass diese Kinder, also wer diese Neuverfilmung noch nicht gesehen hat, tut euch die bitte an. Denn gerade der erste Teil ist unglaublich stark. Also die Kinder, ich kam aus dem Kino und dachte, wieso kriegen wir Deutschen das nicht hin, mit Kindern so gut zu arbeiten, dass die so feinfühlig in ihren Rollen spielen. Und gerade die Beverly, die haut einen um. Also was die für kleine Nuancen und wirklich in ihrem Mienenspiel hat, und man nimmt ihr wirklich alles emotional ab.
Ja.
Irre. Also das allein deswegen, gar nicht mal wegen Horror und so weiter, sondern einfach nur genießt mal, wie gut Kinder vor der Kamera agieren können.
Ich weiß auch noch, als ich den ersten Teil im Kino gesehen habe und rausgekommen bin, oder ich saß noch im Sessel, im Kinosessel, und dann war der Film vorbei und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich will jetzt sofort Teil 2 sehen. Ich war so gefesselt, das hat mir so gut gefallen, und dann dachte ich, Mist, ey, jetzt muss noch 2 Jahre warten, bis der nächste Teil kommt. Also, und das ist ja, ich sage, ein größtes Kompliment kann man ja einem Film nicht geben, als wenn du sofort die Fortsetzung haben möchtest, weil dir so gut gefallen hat. Und vor allem die Kinderschauspieler waren natürlich da einfach sehr überzeugend.
So, genau. Jetzt hast du es schon erwähnt. Es gibt halt nicht nur die Kinder, es gibt nicht nur die Kinder, die gegen diese Kinder sind. Es gibt auch S.
Es gibt auch S.
Genau. Und in welcher Form erleben wir zunächst einmal S?
Ja, S wird, glaube ich, auch im Buch 1-2 Mal als Gestaltenwanderer.
Da ja, aber ich meine, ganz zu Anfang. Wie lernen wir denn S kennen?
Wir lernen S kennen, das ist auch ganz zu Beginn. Und jetzt habe ich die Seite auch offen und jetzt, das sind nur 3 Zeilen. Ich möchte sie einmal kurz vorlesen.
Oh, mach das mal.
Also, Kapitel 1. Nach der Überschwemmung, in Klammern 1957. Der Schrecken, der weitere 28 Jahre kein Ende nehmen sollte, wenn er überhaupt je ein Ende nahm, begann, soviel ich weiß und sagen kann, mit einem Boot aus Zeitungspapier, das einen vom Regen überfluteten Rinnstein entlang trieb. Und dann hat man sofort diese Eröffnungsszene im Kopf.
Absolut.
Also großartig. Und wie gesagt, wenn du die Filme kennst und das Buch irgendwann mal gelesen hast und dann steigst du ein, hast diese 3 Zeilen und dann hast du so Lust auf dieses Buch. Hm. Also großartig.
Genau. Ja.
Und genau, wie lernen wir S kennen? Es beginnt bei einem Stadtfest, Ortsfest in Derry, wo ein homosexuelles Pärchen über eine Brücke schlendert und von Jugendlichen von der Seite angemacht wird. Mhm. Und dieser Streit eskaliert so hingehend, dass die sind halt homophob gewesen, dass sie den einen zu Tode prügeln, beziehungsweise sie bestreiten es, dass sie ihn zu Tode prügeln. Auf jeden Fall sind sie auf dieser Brücke und ja, richten ihn halt übel zu und schubsen ihn von der Brücke.
Ja, und alles Weitere erledigt dann jemand anders.
Genau, und dann gibt es Zeugenbefragungen, und dann gibt es auch immer, das sind auch wieder 50 Seiten oder so, ja, wo dann halt dieses Verhör geschildert wird. Und da meinen die auch, da war, ja, das klingt jetzt doof, aber da war ein Clown.
Genau.
So, und der mit Luftballon stand er da an der Böschung. Und und der Kadaver, ja, kann man sagen, oder die Leiche von dem Opfer, war dann halt auch mies zugerichtet. Und ich glaube, da waren Bisswunden im Hals. Und da geht's halt schon los. Und dann denkt man auch, okay, es geht wieder los.
Ja, genau. Das ist halt, das spielt in den 80ern, ne, die Szene, ne? Ja, genau. Meinst,
ja,
oder?
Ich glaube auch,
ja. Ich meine, das ist in einer neueren Zeit,
ja,
genau.
Ich auch, ja.
Und die andere Begegnung mit S ist halt die George Denbrough hat. George Denbrough,
ach, darauf wollte ich hinaus.
Darauf wollte ich hinaus.
Ja, ja.
Der kleine Bruder von Bill. Und Bill ist krank und ist zu Hause und der kleine Georgie, der will aber irgendwie was mit Bill anfangen und so, und aber Bill geht halt nicht so, und der Bill bastelt dann für seinen kleinen Bruder dieses eben schon erwähnte Papierschiffchen, und dafür muss dann Georgie nochmal extra in den Keller, um Paraffin, glaube ich, irgendwie so,
genau,
sowas in der Art, um das einzureiben, damit es nicht untergeht und nicht sofort durchweicht, wenn es in einer Pfütze oder in einem Bach schwimmt. Denn wir haben auch unglaublich schlechtes Wetter gerade. Es prasselt ohne Unterlass draußen. Und das ist natürlich die Gelegenheit, so ein Schiffchen dann auch schwimmen zu lassen. So, und nachdem das dann also wirklich fertig ist, und Bill nun sagt, ja, ich darf halt nicht raus, geht halt Georgie alleine los und nicht ohne die Ermahnung von Bill noch im Kopf zu haben, sodass er ganz vorsichtig sein soll. Und er geht also raus und lässt dieses Schiffchen schwimmen, und es wird immer schneller, weil halt so viel Wasser und die ganzen Wassermassen da diese Straße runter plätschern. Und und irgendwann verschwindet plötzlich dieses Schiffchen halt in einem Gully am Straßenrand.
Ja. Und Georgie geht natürlich runter, guckt in diesen Gully und sagt sich, Mist, mein Boot, ich muss da irgendwie wieder rankommen. Und auf einmal hört er Stimmen.
Genau, hey Georgie, ja. Georgie, möchtest du dein Boot wieder haben?
Hm? Und auf einmal kommt ein nettes Gesicht hoch.
Genau, und er sieht Luftballons auch noch und ein nettes Gesicht von einem Clown. Und da haben wir eine, der eigentlich die stille Hauptfigur des Buches.
Ja.
Und wohl auch die kultigste Figur oder eine der kultigsten Figuren, die King sich jemals hat ausdenken können.
Absolut. Und dann sagt Georgie, ja, eigentlich schon, aber ich darf nicht mit Fremden reden. Und dann sagt er, Fremde, ich bin Pennywise. Du bist Georgie, wir sind gar nicht mehr fremd. Dann sagt er, ja, stimmt.
Das überzeugt dann Georgie, ja. Genau, und kommt dann halt ein bisschen näher. Und er bekommt halt versprochen, dass er dieses Schiffchen wieder zurückbekommt. Vielleicht auch noch einen Ballon bekommt. Und also wirklich alles ganz, ganz toll. Für so einen kleinen Jungen von, ich weiß gar nicht, wie alt ist er, 8?
Er müsste so, ich glaube,
auf jeden Fall Grundschulalter.
Ich glaube, 6 müsste er sein.
Genau, er ist auf jeden Fall Grundschulalter. Genau.
Weil ich habe ja eben gerade noch die alte Verfilmung gesehen und da gibt es eine Szene, wo Bill am Grabstein von Georgie ist.
Ah.
Und ich meine, ich habe das hochgerechnet, das müssten 6 Jahre gewesen sein. Ist ja auch nicht so wild.
Genau, ist nicht ganz so wichtig, auf jeden Fall eben gerade so schulpflichtig so. Und dann greift er halt in dieses Gully rein und denkt, jetzt kriegt er sein Boot zurück und dann ja, wird ihm der Arm ausgerissen.
Ja. Und,
das ist eine ziemlich, ziemlich heftige Szene, sowohl im Buch als auch in den Verfilmungen. Also ich finde das jedes Mal richtig krass und ist echt unheimlich.
Das geht an sich im Buch krass zur Sache, weil auch die Szene, die ich meinte, wo das Pärchen angegriffen wird, bei dem Flohmarkt oder Jahrmarkt, nicht Flohmarkt, war schon echt morbide dargestellt. Und auch die Szene mit dem Georgie ist auch wirklich derbe.
Genau, so und damit haben wir also den Einstieg gefunden und wissen, da ist irgendwas richtig Fieses offenbar in der Kanalisation.
Ja.
Und in diesem Fall können wir dem schon mal einen Namen geben, eben Pennywise, und es ist ein Clown. Und ja, da möchte ich gerne einen ganz kurzen Exkurs machen. Wie geht's dir mit Clowns? Grundsätzlich.
Ich glaube, ich bin noch nie mit einem positiven Gefühl Clowns gegenüber durchs Leben gewandelt. Ich weiß gar nicht, warum. Ich war auch nie so, ich glaube, ich war noch nie im Zirkus. Nee, ich war noch nie im Zirkus.
Du warst noch nie im Zirkus?
Nee.
Ach, krass.
Irgendwie, okay. Also so Clowns, die haben mich nie gekriegt.
Ja.
Und auch so Ronald McDonald fand ich schon eher, ja, maximal bisschen weird. Also nie wirklich anziehend, so nach dem Motto, ach, da ist ein Clown, das ist ja toll, da will ich jetzt ein Happy Meal konsumieren. Also ich habe immer eher eine abneigende Haltung gehabt. Und dann ja kam ja immer diese Horror-Clown-Phase, die in Social Media breit wurde.
Das fand ich halt, also finde ich halt interessant, dass da auch eben der Clown dann wieder rangezogen wurde.
Und
das, es gibt tatsächlich viele, viele Leute und auch Kinder und so weiter. Und das wird immer wieder aufgegriffen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber viele, viele Kinder haben Angst vor Clowns.
Ja.
Und die kennen es nicht. Die kennen Pennywise nicht, sondern es gibt da wohl so Grundvorbehalte gegen die Art von Kostümierung.
Anscheinend. Ja, aber ich finde das auch seltsam. Und dann, ich sag mal so im Horrorfilmgenre, dann gab es jetzt auch noch die Terrifier, ich glaube Teil 1 und 2, wo es auch ein Clown sein Unwesen treibt. Und das wurde jetzt dazu genüge ausgeschlachtet. Aber ja, ich finde auch diese übergroßen Schuhe und das ist auch so unnatürlich.
Ja, das, und, ist ja, das soll ja eigentlich, ist ja auf Witz getrimmt, ne? Also diese große Knubbelnase, dann diese ausufernde komische Perücke mit eigentlich oben Glatze, aber drumherum so eine Art Haarkranz, aber der ist dann wieder ganz, ganz bauschig und lockig und so weiter. So stellt man sich einen Clown vor. Dann eben, wie du sagtest gerade, diese großen Schuhe, dann meistens so eine komische Hose, meistens kariert, stelle ich mir die irgendwie vor. Ich weiß gar nicht, manchmal gestreift, auf jeden Fall gemustert, mit Hosenträgern dran und so und dann irgendwie so ein Hemd mit Knöpfen und so.
Und dann auch dieses unnatürliche Verhalten, dieses tollpatschige und irgendwie das ist, aber es gibt eine Studie, ich meine aus China war die, die kann ich euch sonst nochmal verlinken, falls es ein paar Interessierte gibt. Ich meine, es war aus China, jedenfalls nicht aus Deutschland, und da haben die untersucht die Genesung in Krankenhäusern, ich meine, das war bei Kindern, wenn Clowns, also es gibt ja so Krankenhausclowns.
Ja.
Und wenn die mit an den Krankenhäusern waren, ist die Genesungsrate signifikant höher gewesen. Kann wahrscheinlich auch transferieren auf, weiß ich nicht, Teddybären oder was auch immer, ne? Aber auf jeden Fall, wenn die, und ich meine, da haben sie es mit Krankenhaus-Clowns gemacht, wenn halt, die im Krankenhaus waren und die Kinder betreut haben, einmal die Woche oder was, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie häufig das war, in welcher Frequenz, dann war die Heilungsrate höher.
Ich habe jetzt gerade eine Krimi-Reihe geguckt, irgendwie in irgendeiner Mediathek, und da gibt sich jemand als Krankenhausclown aus und darf dann aber zu einem bestimmten Kind nicht hin, weil eben dieses Kind ganz klar gesagt hat, ich habe Angst vor Clowns.
Ja.
So, und das finde ich super spannend, also dass auch da das wieder aufgegriffen wird und so, dadurch natürlich dieser böse Mensch, der sich als Clown ausgeben will, dass da jetzt gar nicht rankommt und so. Das, also wie gesagt, also dieses Thema wird immer wieder aufgegriffen und also bei mir ist es so, dass ich die Clownsnummern, ich war öfter mal im Zirkus, die Clownsnummern eigentlich genutzt habe, um zur Toilette zu gehen. weil was mich fasziniert hat, waren immer die wilden Tiere, was natürlich heute eigentlich verpönt ist, dass wilde Tiere in einem Zirkus auftreten, was auch verständlich ist. Aber damals, als 6-7-Jähriger oder so, waren natürlich so Tiger und Löwen, boah, das war natürlich spannend. Ne? Mhm. Und selbst Hundenummern fand ich noch in Ordnung, weil wir hatten selbst zu Hause halt keinen Hund. Darüber hatte ich mich, glaube ich, schon mal ausgelassen Falle Kyuju. Genau. Und ja, auf jeden Fall, Clowns haben mich auch nie richtig begeistert. Es gab dann oftmals auch noch so zwei Clowns. Es gibt ja irgendwie den Harlekin und dann gibt es noch irgendeinen. Und der eine ist immer derjenige, der einstecken muss und der andere, der den anderen böse behandelt. Und das fand ich halt auch immer schon furchtbar. Also ich hatte natürlich immer, man ergreift halt immer Partei mit dem Schwächeren und also derjenige, der auch so ein bisschen tollpatschiger ist. Das ist im Prinzip genau das Phänomen wie bei Dick und Doof.
Ja, muss ich auch gerade dran
denken. Stan und Olli, genau, wo eben Stan immer derjenige ist, der so die Sympathien bei sich hat. Während Olli ja durchaus, also erstmal, wenn ihnen beiden übel mitgespielt wird, ist man natürlich auf deren Seite. Aber oftmals ist es halt so, dass Olli den Stan halt echt mies behandelt. Und man ist halt dann immer auf Stans Seite und freut sich dann immer, wenn, und auch wenn der dann relativ brutal zurückschlägt oder so, man findet das dann wiederum gut. Das ist also ganz spannend, wie man Sympathien dann festlegen kann bei solch einer Gruppierung. Da war es halt früher im Zirkus immer so diese Doppelclown-Nummer, was dann doppelt doof war für mich. Also, genau. Dann dachte ich so, lasst die Löwen frei und schnappt euch die Clowns. Aber gut, hat nicht geklappt. Genau, so, also das nur ein kleiner Exkurs. Achso, den Killer-Clowns, das war ja auch wirklich ein Phänomen und wo ganz viele Nachäffer dann ja waren, die also plötzlich aus dem Auto rausgesprungen sind als Clowns und so weiter und Leute erschreckt haben und andere, die wirklich dann Straftaten begangen haben, also wo man ja gar nicht mehr unterscheiden konnte, was ist denn jetzt echt, was nicht. Das wurde auch ein bisschen von den Medien, glaube ich, hochstilisiert oder hochsterilisiert, wie ein gewisser Fußballer mal gesagt hat. Und genau, aber ja, das ist halt, das gab halt, ich weiß gar nicht, wann das gewesen ist. Das ist ja gar nicht so lange her mit den Killer-Clowns, oder?
Ich glaube, das ist dieses zeitliche Gefühl, das drückt einer wieder bestimmt schon wieder 4 Jahre oder 5 Jahre.
Nein, mehr.
Ja, ne?
Ich glaube, das ist tatsächlich schon mehr. Also, aber gut. Ja, also die Killer-Clowns, also, und da ist dann die Frage, und da machen wir jetzt wieder einen Bogen zurück zu S. Haben die jetzt bei Pennywise abgekupfert oder gab es dieses Phänomen vielleicht vorher schon?
Ja. Ah, ich habe da tatsächlich. Guck mal, das war 86, ist das Buch herausgekommen. Ah, ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber ich meine, ich habe da tatsächlich mal einen Artikel drüber gelesen. Da ging's irgendwie um dieses Phänomen, aber ich habe die Konklusion jetzt nicht mehr parat.
Ja.
Na gut, vielleicht kann uns ja irgendeiner da
ein bisschen belehren. Von 2016.
Irgendwas. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag zum Horrorclown-Phänomen.
Natürlich, es gibt doch, außer zu mir, gibt es ja ziemlich zu jedem Phänomen einen Wikipedia-Eintrag. Und, ach guck mal, das Horrorclown-Phänomen wird eine Sichtungswelle von Horrorclowns bezeichnet, die seit den 80er Jahren beginnend in den USA stattfindet.
Ach, so lange gibt es das schon?
Guck mal. Und seit den 80er Jahren. Und wer trat da das erste Mal in Erscheinung? Wann ist unser Buch erschienen?
86.
86, so. Genau, dann merkt man schon.
Mach mal Steuerung F suchen und dann gib mal King ein.
Steuerung F.
Genau, hast die Suchfunktion?
Steuerung F.
So, jetzt gibt's mal King ein. Mal gucken, ob ein Artikel irgendwie auf King verwiesen wird. Ne. Okay.
Okay, aber
vielleicht wisst ihr mehr.
Ganz ehrlich, aber Mitte 80er oder in den 80ern ging's los.
Der Verdacht, genau.
Da muss ich sagen, genau, aber ich kann da ja noch was anderes mal gucken.
Sind wir gerade durch die Gulli-Szene darauf gekommen?
Ja, genau. Wir haben also diesen Clown jetzt gerade so ein bisschen beschrieben, wie der denn aussieht. Und genau, das ist halt unser Pennywise und damit geht's halt los. Da haben wir das erste Mal jetzt eine Manifestation des Bösen, genau. Eben dieses S.
Und alle anderen von unseren 7 Hauptprotagonisten in Kinderform, die sich übrigens Club der Verlierer nennen,
Nachdem sie sich dann gefunden haben.
Nachdem sie sich gefunden haben.
Ja, zusammen so, genau.
Die haben, mal, wie ja,
die, vonstatten gegangen ist,
die haben genau. alle immer wieder Begegnungen mit S.
Richtig.
In der Stadt. Und zwar alle auf unterschiedliche Art und Weise. Weil, das stellt sich dann heraus, da kommen die auch selber recht schnell drauf, dass S immer, oder quasi die Ängste der Person identifizieren kann und dann in dieser Gestalt auftritt. Zum Beispiel hat der Eddie, der ja sehr oder Angst hat vor Krankheiten, von seiner Mutter ja das auch immer eingeflößt bekommen, sieht ihn dann in der Neeble Street in so einem verlassenen Haus, wo er vorbeikommt, sieht er einen Aussätzigen, so einen Leprakranken, dann er sieht, ich glaube Mike war das, einer sieht eine Mumie, einer sieht einen Werwolf.
Ja, und damit sind wir nämlich bei einem Problem aus heutiger Sicht. Denn heutzutage gibt es, glaube ich, andere Manifestationen des Bösen als ein Werwolf oder eine Mumie.
Ja, das habe ich auch gedacht.
Davor hat man heutzutage nicht mehr so die Angst, sondern die halten eher inzwischen dafür her, sich eher über Horror-Klischees lustig zu machen.
Ja, stimmt.
Und was heute so, natürlich Zombies gibt es halt zuhauf. Und ich glaube, das ist in der Neuverfilmung, ich weiß gar nicht, ob es im Buch auch so beschrieben ist, aber in der Neuverfilmung ist diese eine Figur ja ganz klar auch eher ein Zombie. Also dieser Zerfallende. Das ist ja. Also man nimmt den als Zombie wahr, wobei das der Leprakranke ist,
glaube ich. Ja.
Genau. Und das ist also sehr, sehr Richtung, also vom Styling her Richtung Zombie getrimmt. Während so diese, so eine Mumie, die schreckt einen nicht groß. Ne?
Nee.
Wichtig ist halt immer, dass bei diesen Darstellungen anderer Horrorfiguren immer ein bisschen was Clownhaftes noch dabei ist. Das heißt, zum Beispiel wird das angekündigt, dass irgendwelche Luftballons plötzlich auftauchen und also man weiß dann immer schon, man kriegt dann auch beim Lesen sofort ein mulmiges Gefühl, wenn dann eben irgendwie sowas eben passiert.
Und er hat auch häufig dann diese orangenen Pömpel, sind dann irgendwie an den Charakteren noch wiederzufinden.
Genau, diese Knöpfe, die er in der Jacke hat.
Ja, genau, also
die tauchen überall auf, genau.
Aber auch interessant, dass die Pennywise-Ausgangsgestalt, die ja auch nicht seine wahre Gestalt oder S wahre Gestalt ist, auch in anderen Gestalten wiedergefunden werden, ne? Weil im Prinzip könnte ja auch in jeder Gestalt irgendwie Werwolfscharakteristika auftauchen, aber das tun sie halt nicht.
Genau.
Sondern es tauchen die Pennywise-Charakteristika auf.
Richtig.
Aber das lassen wir mal dahingestellt, weil es auch natürlich sehr ikonisch ist. Ja, das ist so. Aber auch beim Lesen.
Entschuldigung, ich muss gerade wissen, bin ja so ein bisschen nebenbei am Gucken so im Internet zu dem Thema Clowns noch. So, und wenn man dann sich verliest, dann kommen lustige Sachen dabei raus. Und hier gibt es halt die Seite klinikclowns.de und ich habe natürlich sofort killerclowns.de gelesen und dachte so, okay, wenn ich einen Killerclown suche und auf Klinikclowns gehe, dann werde ich sehr enttäuscht.
Ja, vermutlich. Ja. Aber
vielleicht auch nicht.
Vielleicht auch
nicht. Wenn ich so länger drüber nachdenke, aber gut.
Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass das ganz schön ist, dass bei, was heißt schön, aber im Prinzip liegt dieser Schrecken ja nicht explizit auf S, sondern eher auf dieser gesamten Ortschaft Derry, wie ich finde. Diese gesamte Ortschaft wirkt einfach super beklemmend und bedrückend.
Genau.
S treibt da sein Unwesen. Aber trotzdem sind auch die Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt, die wirken alle irgendwie so ein bisschen so abwesend, spooky und irgendwie also wieder dieses Schrecken, was S ausübt, das legt sich wie so ein Schleier auf die gesamte Stadt. Und das ist irgendwie ganz interessant, dass man nicht nur in vereinzelten Situationen Angst hat vor S, sondern man hat Angst vor Henry Bowers, man hat Angst vor allen möglichen Sachen, die in dieser Stadt vorgehen.
Ja.
Und auch immer, wenn irgendwelche Straftaten passieren, dann hat das niemand gesehen. Und dann rufst du irgendwo an und dann kommt die Polizei nicht und was auch immer. Also dieses Gesamtgefühl ist einfach sehr bedrückend und das macht auch den Roman einfach super gruselig einfach als Gesamtpaket.
Auf jeden Fall, natürlich, weil du nie Hilfe zu erwarten hast. Ne?
Richtig,
also,
genau.
Du bist immer diesem S bist du immer alleine ausgesetzt erstmal und deswegen bildet sich halt dieser Club der Verlierer, weil sie sich sagen, gemeinsam können wir gegen S antreten.
Ja, und sie finden auch schnell raus, dass sie auch nur auf sich gestellt sind.
Genau.
Und dass sie keine Hilfe zu erwarten haben.
Genau. Und die Erwachsenen begreifen es nicht, die sehen es auch nicht. Die sehen bestimmte Sachen nicht, also ganz plastisch ist es halt, wo Beverly in ihrem Badezimmer steht und aus dem Abfluss des Waschbeckens Blut hochschießt. Und immer mehr Blut hochschießt. Und was eigentlich ja gar nicht sein kann. Und nachher ist wirklich das gesamte Badezimmer völlig blutbesudelt und sie kreischt und schreit und holt ihren Vater zur Hilfe.
Ja.
Und der soll sich das angucken und der sieht nichts. Und er bemerkt nichts und sie selbst ist blutbesudelt, ihre Hände, ihr Gesicht, alles ist voller Blut. Und ihr Vater steht neben ihr und guckt sie an und sagt, was willst du denn, das wird doch nicht hysterisch hier. Und das ist so gruselig, wenn man sich das so vorstellt, wenn man sich wenn man sich in diese Psyche mal begibt von ihr in dem Moment. Man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Also ich bin doch voller Blut, das musst du doch sehen, du stehst einen Meter vor mir.
Ja.
So, und das ist halt nicht der Fall. Und später zeigt Beverly halt ihren Freunden oder zweien davon, oder dreien, im Badezimmer, wie das da aussieht, und die sehen es halt. Die sehen das Blut. Und das ist so einer der Punkte, wo ihnen immer oder noch klarer wird, aha, die Erwachsenen, die sind raus aus der Nummer. Die können uns kein bisschen beistehen, weil die gar nicht diese Gefahr erkennen.
Ja.
Während wir sie alle sehen können.
Und dann hast du natürlich eine sehr schöne offensichtliche Metapher auch da drin, ne? Erstmal, hilft dir selber oder teilweise, man ist häufig auf sich selber gestellt.
Ja.
Ne? Dann natürlich in der Gruppe ist man stärker. So, das sind natürlich nochmal irgendwie zwei ganz offensichtliche Metaphern, die man da irgendwie so rauslesen kann. Ne?
Ganz genau, ja, ja, klar.
Von ganz vielen Lesarten. Also muss man auch ganz ehrlich sein. Ich habe auch in der Jubiläumsausgabe sind hinten ja, glaube ich, nochmal 7 Arten, wie man es lesen kann. Und ich kannte den Herrn nicht, der es geschrieben hat. Und ich muss sagen, ich habe da leider auch nicht so viel von verstanden. Ich habe auch ein Problem, obwohl, wenn du es liest, denkst du, ja, macht Sinn, aber ich kann das nicht wiedergeben.
Also ja.
Stephen King ist es als Werk der Liebe, als Epochenwerk, als was auch immer.
Okay.
Und ich habe auch genau das gleiche Problem, zum Beispiel sagt man ja in dem Buch, das wird immer wieder thematisiert, dass die Kinder besonders anfällig sind, weil sie noch glauben.
Richtig.
Na? Aber kannst du jetzt irgendwie das irgendjemandem erklären, warum jetzt die Erwachsenen das nicht sehen, weil die nicht mehr glauben? Und warum?
Ja, irgendwie,
das kriege ich nicht, ich krieg's nicht artikuliert.
Also, das mit dem Glauben ist aber insofern natürlich sehr, sehr wichtig für die Geschichte. Denn in dem Moment, wo sie nicht mehr an das Böse glauben oder an die Figuren, die das Böse selbst halt plötzlich darstellt, wo sie sagen, die gibt es gar nicht, diese Mumie gibt es nicht und was auch immer, da werden sie stark. Da sagen sie so, du kannst uns damit nicht erschrecken. Mhm. Wir kämpfen jetzt gegen dich, weil wir wissen, du bist was ganz anderes. Und dadurch verlieren sie so ein bisschen die Furcht vor S.
Ja, genau.
Und das finde ich ganz spannend. Also es hat schon was mit Glauben zu tun, diesen Exkurs, von wegen, dass es daran vielleicht auch liegt, dass die Erwachsenen sind, weiß ich nicht genau. Manchmal ist es ja tatsächlich so, das hat man ja öfter gerade in Kindergeschichten auch, dass Kinder einen ganz anderen Blick auf die Welt haben und dass den Erwachsenen manchmal die Fantasie abgeht.
Ja.
Und vielleicht ist es so in der Art ein bisschen gemeint, nehme ich mal an. Also hallo, wir haben die Geschichte von Peter Pan zum Beispiel, so, der eben auch extra Kind bleiben will und dann auch bleibt und nicht mehr älter wird. Und nicht ohne Grund, weil er damit natürlich sich das Kindhafte, das Fantasievolle mit dem Nimmerland und so weiter, das sich alles bewahren kann. Und das können Erwachsene dann halt nicht, was man übrigens in der Verfilmung Hook dann auch ganz gut sehen kann, so, wo er dann ja doch älter geworden ist und gar nicht mehr weiß, dass er eigentlich Peter Pan ist und so. Und das ist also witzigerweise, da wird auch damit gespielt, dass er es vergisst.
Aber dann, ja, stimmt, wie bei S.
Wie bei S jetzt, ja, fällt mir jetzt gerade auf.
Das, aber dann ist ja eigentlich das Älterwerden ja eigentlich was Gutes. Weil dann ist die Fantasie in dem Fall ja eigentlich was absolut Grausames.
Ja, in diesem Fall S vielleicht. Aber ansonsten ist es manchmal schöner, glaube ich, auch, wenn man so ein bisschen sich rückbesinnt, wie war man denn als Kind und woran hat man da geglaubt und was war für einen echt, fangen wir mal an mit dem Weihnachtsmann, so, es war doch auch toll, wenn man gedacht hat, so, es kommt der Weihnachtsmann vorbei, es kommt so ein alter, zotteliger Typ und der bringt einem die Geschenke und also ich glaube, bei uns, ich habe da nie richtig dran geglaubt, bei uns gab es diesen Weihnachtsmann nicht.
Bei mir auch nicht.
Tatsächlich nicht, also bei uns war das immer von vornherein klar, aber es gibt ja durchaus Kinder, denen das so erzählt wurde und so, vielleicht ist das auch für deren Entwicklung ganz gut. Man sieht ja, was aus mir geworden ist. Und oder Osterhasen oder all solche Fantasiegestalten oder Einhörner, was auch immer. Also Einhörner sind ja nun gerade in, immer noch, witzigerweise.
Aber ich glaube, bevor ich den Gedanken vergesse, ich glaube, das ist tatsächlich auch, das ist alles. Du hast recht damit, weil er widmet das Buch ja auch seinen Kindern und das wird es wahrscheinlich sein, dass aufgrund dieser Fantasie hat es den Zugang.
Genau.
So, das ist, glaube ich, alles. Ich glaube, mehr braucht man da auch nicht reininterpretieren. Ich glaube, das ist die Krux an der Sache.
Richtig.
Aufgrund der Fantasie und dementsprechend halt auch, dass du halt auch sagen kannst, ein Asthma-Spray ist in dem Fall jetzt eine Waffe, weil genau. du daran glaubst, weil du die Fantasie hast. Deswegen funktioniert es auch.
Genau, deswegen verwenden sie dann eben Sachen, die sie eigentlich im Alltag verwendet haben, in ganz anderem Sinne, ja. gegen es.
Ja.
So, weil ihnen eben diese Fantasie nicht abgeht, sondern sie ja. sagen so, was du gerade sagtest mit dem Asthma-Spray, das ist das beste Beispiel dafür, dass sie dann wirklich gegen es einsetzen und damit es besprühen und es kläglich zusammenzuckt und davor flieht und so.
Ja.
Genau, ganz spannend. Also es gibt dann also eine Konfrontation, Bill natürlich, weil er auch natürlich jetzt Rache nehmen will für Georgies Tod.
Ja, das ist ja der Hauptantrieb.
Das genau. ist so der Hauptantrieb, genau, und was ihn natürlich dann manchmal auch blind werden lässt für alles andere drumherum. Also er ist manchmal zu eifrig dann. Aber
ein bisschen egoistisch, ne?
Ein bisschen egoistisch auch, genau. Naja, auf jeden Fall, es kommt zur ersten Konfrontation mit S. Ja, man kann nicht mal sagen, am Ende des ersten Teils. Es ist halt, ja. Ich denke immer so, am Ende des ersten Teils, aber als ich das Buch jetzt nochmal gelesen habe, es ist halt nicht so aufgebaut wie die Filme.
Ja.
Es ist die ganze Zeit, springt es hin und her. Und also bei, wenn man diese Kindergeschichte als ersten Teil betrachten möchte. Ja,
ich glaube, das ist auch jetzt für die Erzählung ganz
genau.
sinnlich, das so zu machen.
Das erstmal so zu machen, genau. Da sie drängen es zurück in seine Höhle gewissermaßen. Mhm. Stellen auch fest, nee, da noch nicht. Ich glaube, das kommt erst später, ne? Dass es eine sie ist? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wann das festgestellt wird. Es ist weiblich.
Das wird festgestellt?
Ja, es ist weiblich. Hat ja Junge.
Ah, du hast recht.
Die Eier,
stimmt,
natürlich.
Stimmt.
Aber ich weiß nicht mehr, ob das schon in der Kindergeschichte
das ist die Kindernummer,
oder
ja.
ist...
Nee, ah,
nein,
es ist die Erwachsenennummer.
Als sie erwachsen sind, stellen sie das fest.
Ja, ja,
meine ich doch auch, genau, ja. genau. Also auf jeden Fall, sie ist halt weiblich und sorgt für Nachwuchs.
Ja.
Und also es gibt doch ganz, ganz viele... Esse anschließend, siehe müssten es dann ja fast sein, und weil es ja nun mal weiblich ist. Und also es kann sich reproduzieren. Und das ist natürlich noch viel beängstigender, wenn man sich vorstellt, was dieses eine S schon anrichtet in Derry, wenn sich das nun noch verteilt auf, sagen wir erstmal nur die Vereinigten Staaten, aber vielleicht dann auf die ganze Welt, ist das nicht schön. Wo kommt denn S überhaupt her? Was ist das überhaupt für ein Viech?
Ja, S kommt aus dem Universum. Oder vielleicht auch hinter dem Universum. Der Club der Verlierer, der baut sich eine kleine Clubhaus, das ist so eine Erdhöhle, und dann haben sie natürlich so ein bisschen recherchiert über Monster und wo das herkommt und Rituale, wie kann man so eine Monster bekämpfen. Und dann sind sie auch drauf gestoßen, dass die Ureinwohner Amerikas dann also ein Rauchritual hatten. Und dann haben sie sich in ihre Erdhöhle verschanzt und haben da dann Laub verbrannt. Und dann sind sie in so einen Trance-Zustand geraten. Und da haben, meine ich, Mike und Stan, weiß ich nicht, Mike und eine zweite Person, es war auf jeden Fall nicht Bill und es war auch nicht Beverly, einer von den anderen Boys war das noch.
Ich dachte, Ben ist der Letzte, der nachher rauskommt aus der Höhle, aber ich bin mir da nicht mehr sicher.
Auf jeden Fall war Mike dabei. Na, wie dem auch sei, zwei auf jeden Fall kommen in so einen Trance-ähnlichen Zustand und die sehen, wie ein kometenhafter Einschlag stattfindet. Und zwar genau da, wo jetzt Derry ist.
Also gewissermaßen so als Rückblick, was damals geschehen ist.
Ja, und zwar Millionen Jahre her.
Da, weil, also alles Ödland.
Noch? Genau, Flora, Fauna ist komplett anders.
Genau.
Und die haben dieses Gefühl, das muss unendlich lange her sein. Und da spüren sie schon, okay, das war S, das ist S-Ankunft gewesen und haben ein ganz mulmiges Gefühl. Ja, und deswegen wissen wir, S ist uralt.
Richtig, und hat sich dann eben Derry als Wohnort ausgesucht oder vielmehr
Zufall,
den Bereich unter Derry.
So. Richtig.
Und darauf ist auch zurückzuführen, dass es halt nicht erst 57, 58 Unglücke und Mordfälle gegeben hat, sondern schon viel, viel früher.
Ja.
Und zwar immer so im Abstand von zwischen so 27 und 30 Jahren so. Mhm. Man kann es nicht genau sagen.
Genau, weil es gibt immer so eine...
Witzigerweise hatte ich irgendwann mal 27 immer im Kopf gehabt und war jetzt vom Buch völlig überrascht, dass es gar nicht so klar ist.
Das liegt daran, weil das immer so ein... Das nimmt so einen Vorlauf und dann passieren schon so vereinzelte Unglücksfälle. Dann gibt es so einen Peak und dann läuft es aus. Und deswegen 27, 28 Jahre. Ich glaube, wenn du es googelst, wie häufig kommt es? Ich glaube, dann kriegst du 27 Jahre Hier stand jetzt 28 Jahre, aber manchmal sind es auch 27 Jahre.
Genau.
Also 27, 28.
Genau, und da passieren dann so Sachen wie, also ich glaube, irgendwann wird so eine Gangsterbande
genau.
Ich
glaube, die Bradys oder
den,
sowas.
Von, ja. Genau, von den Bewohnern von Derry schon in Empfang genommen und wild zusammengeschossen. Dann gibt es einen furchtbaren Brand, bei dem, glaube ich, Mikes Opa oder so.
Genau, Mikes
Großvater, ne?
Oder sein Vater.
Oder sein Vater.
Ja.
Ich meine, sein Vater war da noch Kind, irgendwie sowas.
Stimmt, der hat die Geschichte und erzählt.
Der hat die Geschichte erzählt, aber er erzählte dann eben wiederum von seinem Vater, der da irgendwie mit maßgeblich dran beteiligt war.
Wir könnten es jetzt eigentlich wissen, weil da auch Dick Halloran auftaucht, den wir schon aus Shining kennen. Weil das ist ja der Brand in der Bar von den farbigen stationierten Soldaten. Und da war Dick Halloran auch. Und der ja nachher Koch im Shining Hotel ist. Und ich weiß nicht mehr, wann das gespielt hat. Shining.
Wann das gespielt hat?
Vor dem Zweiten Weltkrieg, oder?
Wie, nochmal?
Ah, nee, es ist ja...
Nein.
Nee, es ist ja Bullshit.
Nein, Shining spielt in den 70ern. Shining ist eigentlich...
Das ist ja auch Unfug, was ich erzähle, weil Dick Halloran ja danach...
Richtig.
Ja, ja.
Also, hat insofern, also für die Zeitschiene ist es ja unerheblich, glaube ich.
Ja.
Jedenfalls für die Derry-Zeitschiene. Es ist halt wieder mal so das, was King, glaube ich, unglaublich viel Spaß macht. Diese Querverweise zu anderen Büchern.
Absolut.
Und dann lasse ich den mal wieder auftauchen. Und in irgendeiner Horrorgeschichte, jetzt in S, da taucht halt auch Christine im Prinzip auf. Und also 58er Plymouth irgendwie.
Ja.
Und man dann genau weiß, hallo, Christine. Ja. Und ist schon lustig. Wenn man da als, vor allem wenn man die entsprechenden Werke dann auch schon gelesen hat und sich damit beschäftigt hat und so und dann immer wieder diese Querverweise liest.
Absolut. Aber der erste datierte bzw. festgehaltene Vorfall war 1741 und da waren so die ersten Siedler von Derry und die verschwanden alle spurlos.
Richtig.
Weil Mike auch so Hobby, wie nennt man das, Historiker ist. Mhm. Und sich mit der Stadtgeschichte ein bisschen beschäftigt oder sehr beschäftigt.
Ich glaube auch ausgelöst durch diese ganzen Geschichten, die da passiert sind.
Und sein Vater hat das nämlich auch schon gemacht.
Genau.
Mhm. Ja, und der hat das fortgeführt. Und 1741 war so der erste Hinweis, den er auf jeden Fall zurückverfolgen kann. Und dass diese Kitchener Eisenhütte explodiert an Ostern, als die Kinder Ostereier gesucht haben und so weiter und so fort.
Also wirklich ganz, ganz gruselige Geschichten, immer wieder mit ganz, ganz vielen Todesopfern. Und ja, das dem versucht also Mike ein bisschen auf den Grund zu gehen. So, und jetzt haben wir also diese erste Konfrontation gehabt und sie schaffen es, es zurückzudrängen. Aber ihnen ist bewusst, es ist nicht komplett besiegt.
Ja.
Und sie haben sich dann auch noch dummerweise völlig verirrt in den Katakomben da,
in
der Kanalisation. Und jetzt kommen wir zum problematischsten, in meinen Augen, des gesamten Buches.
Ich finde, es gibt zwei problematische Sachen in diesem Buch.
Okay.
Wir fangen aber mit der, die wir jetzt angerissen haben.
Wo ich jetzt mit angefangen habe. Ja. Damit sie noch zusammengeschweißter werden und auf dem Wege auch wieder aus der Kanalisation herausfinden.
Mhm.
Bietet Beverly sich den Jungs an, sexuell.
Und man muss sagen, die sind 11.
Genau.
Und also ich habe das tatsächlich, wie die erwachsenen Hauptprotagonisten in S, habe ich das vergessen und verdrängt.
Ich auch, total.
Ich habe es vor 14 Jahren, wie gesagt, gelesen, das habe ich jetzt 9. Mal erzählt. Ich entschuldige mich dafür. Mhm. Und dann habe ich, als wir dann die Neuverfilmung gesehen haben, habe ich der Person gesagt, mit der ich das gesehen habe, irgendwie meine ich, dass da die Jugendlichen miteinander kopuliert haben. Und dann wurde mir so, die Kinder da oder was? Und dann, habe ich irgendwie selber gar nicht mehr dran geglaubt und dann dachte ich, doch, das war doch so. Und jetzt habe ich es halt nochmal bestätigt bekommen, das ist wirklich so. Über irgendwie 2, 2,5 Seiten wird das beschrieben, wie halt jeder mit Beverly schläft. Man muss sagen, es ist, ich weiß gar nicht, ob man da jetzt Worte zu finden soll. Ich finde es auf jeden Fall auch schwierig. Ich frag mich, was King da geritten hat, ob es da nicht irgendwie eine andere Möglichkeit gäbe.
Also er soll sich später auch in Interviews dazu geäußert haben und dass er das heutzutage so nicht wieder schreiben würde.
Ach, okay, interessant. Weil hinten bei der Neuausgabe steht nämlich auch noch in dem Anhang drin, da wurde das so ein bisschen gerechtfertigt, von wegen, und das sei ja so sinnlich dargestellt und das, ne, von daher wäre das kein pornografischer Akt und das würde jetzt funktionieren, aber ich finde das...
Ich habe jetzt eine Stellungnahme von Stephen King hier.
Okay, großartig, bin
ich gespannt. Und zwar von 2013. Ich habe nicht wirklich an den sexuellen Aspekt der Szene gedacht. Das Buch hat sich um Kindheit und Erwachsensein gedreht. Die Erwachsenen erinnern sich nicht an ihre Kindheit. Keiner von uns erinnert sich daran, was wir als Kinder gemacht haben. Wir denken, wir können es, aber wir erinnern uns nicht wirklich daran, was passiert ist. Intuitiv wussten die Losers, dass sie wieder zusammen sein müssen. Der sexuelle Akt verband Kindheit und Erwachsenenalter. Es ist eine andere Version des Glastunnels, der die Kinder- und die Erwachsenenbibliothek verbindet.
Ja.
Die Zeiten haben sich verändert, seitdem ich die Szene geschrieben habe, und nun gibt es ein stärkeres Bewusstsein für diese Probleme. Und so hat er sich halt 2013, so hat er sich 2013 geäußert, und er sieht selbst die Problematik mittlerweile. Also da steht hier noch, ich möchte noch hinzufügen, dass es faszinierend für mich ist, dass es so viele Kommentare zu dieser einzelnen Sexszene gab und so wenig über die vielen Kindermorde. Das muss irgendwas bedeuten, aber ich bin unsicher. Was? Ist natürlich schon spannend, ja, das so auch nochmal zu bewerten.
Ja, stimmt.
Wobei, ich muss sagen, stell dir mal vor, du bist jetzt ein Filmemacher und sagst, ich will dieses Buch wirklich auch adäquat verfilmen.
Dann hast du die Romeo und Julia Problematik, wo du jetzt gerade eine Klage am Laufen ist. Hast du es mitbekommen?
Ja, mit der Zeffirelli-Verfilmung damals, ne?
Genau, die ist ja ewig alt, ja, wo die irgendwie 15 waren, als sie da so eine Szene hatten. Ja.
Ja, aber sie hatten eine Szene, sie haben sie nur gespielt und sie haben ja nicht wirklich kopuliert. Also es ist halt eine Nacktszene, was natürlich mit Minderjährigen grundsätzlich immer problematisch ist. Aber ich finde natürlich, ich finde King, der zieht sich schön aus der Affäre in diesem letzten Satz, so, wo er sagt so, ja, eigentlich sind doch die Kindermorde das Schlimme und nicht eine Sexszene. Andererseits heute, gerade bei in unserer Welt, in der man sehr sensibel ist, wenn es um Pädophilie und ähnliches geht, ist das echt wirklich schwierig. Ja. Also das, sowas kann man nicht mehr machen. Aber du hattest gesagt, du hättest noch eine andere Szene. Also ich finde diese Szene wirklich echt
extrem. Also es ist keine Szene, ich finde, das zieht sich durchs ganze Buch und das zieht sich an sich auch durch. Auch bei, da habe ich nämlich jetzt einen Beitrag gelesen zum neueren Werk, dass er einfach häufig das N-Wort verwendet. Und ich finde das in dem Kontext vertretbar, wenn er einen Charakter, zum Beispiel der Henry Bowers oder so, ist halt ein Arschloch, ne? Und er redet so. Und dann finde ich das auch in Ordnung, wenn er es dann ihm quasi in den Mund legt. Weißt du, wenn über Mike oder so gesprochen wird.
Die Frage ist, welches N-Wort? Entschuldigung, das muss ich jetzt einfach mal fragen.
Nee, das Abwertende. Also,
okay.
Ja. Das genau. Mit I.
Ja, natürlich.
So,
aber
und dann, das, so, da hat er sich auch selber mal geäußert, wenn jetzt halt ein ungebildetes Arschloch halt und Rassist ist, so, dann finde ich das auch in Ordnung, das so darzustellen.
Unbedingt, sehe ich auch.
Weil
so.
Das ist halt der Charakter dann.
Richtig.
Aber das, dann sind mir auch ein, zwei, ich habe jetzt nicht die genauen Textbeispiele jetzt, Textstellen, aber wo ich dann auch gedacht habe, okay, da hätte man das jetzt aber irgendwie doch irgendwie anders ausdrücken können oder weil es halt nicht von einem Charakter auskam, wo mir schon negativ aufgefallen ist. Und dann habe ich jetzt, glaube ich, nochmal, was war das zu Mr. Mercedes oder zu Holly? Irgendeins irgendwie nach den 2000ern oder nach 2010ern irgendein Werk. Und da habe ich eine Kundenrezension bei Amazon gelesen und da wurde sich wieder darüber beschwert, dass er immer noch ja halt so politisch inkorrekt schreibt. Aber da, ich weiß nicht, ich glaube, das Buch hatte ich da nicht gelesen. Deswegen kann ich jetzt nicht bezeugen, ob es auch irgendwie aus dem Wort eines Charakters kam.
Genau, oder, ich finde, ja. Da tun sich einige Leser manchmal auch schwer.
Ja, absolut.
Also dann zu unterscheiden, ob das einer im Buch sagt oder ob er als übergeordneter Autor, allwissender Autor, selbst dieses Wort dann benutzt,
genau,
um eine Person zu charakterisieren.
Das aber ich war mir dessen.
Unglaublicher Unterschied.
Absolut, aber ich war mir dessen ja auch bewusst und ich bin ja auch komplett deiner Meinung. Aber selbst da hatte ich dann bestimmt 3-4 Mal so schlucken müssen, wo ich dachte, boah, hier finde ich das gerade ein bisschen schwierig.
Hm?
So.
Okay.
Also, genau, das
ist mir jetzt nicht so aufgestoßen, okay, tatsächlich bei diesem Buch,
okay,
weil ich immer so diese Wertung drin gesehen habe. Es geht jetzt gerade um die bestimmten Personen, die eben das Wort so benutzen. Und das fand ich jetzt, ist mir nicht so negativ aufgefallen. Aber vielleicht bin ich dafür, guck mal, ich bin auch eine andere Generation, vielleicht bin ich dafür nicht sensibel genug.
Ja, wer weiß.
Das kann auch sein. Ne? Ja. Also, würde ich gar nicht in Abrede stellen. Ich achte schon, denke ich mal, oft auf klare politische Korrektheit, aber manchmal gelingt mir das sicherlich auch nicht.
Genau, das war auf jeden Fall, genau, die Szene da mit den, und vor allen Dingen mit den Kindern, vor allem muss ich auch sagen, es ging ja darum, nur aus dieser Kanalisation rauszukommen. Es haben sie ja in dem Sinne schon zurückgeschlagen,
ja,
und sie hatten einfach nur kein Licht, in dem Moment haben sich verlaufen, und dann dachte ich doch für die Na gut, das kann natürlich tödlich enden, aber in dem Sinne von der vom Spannungsbogen doch recht banalen Szene, dann so ein drastisches Mittel zu wählen, sich zu erdenken, hat mich sehr überrascht.
Vor allem finde ich das deswegen überflüssig, denn sie haben ja ein anderes Ritual. Sie haben ein anderes Ritual, wo sie nämlich mit Blut einen Blutschwur eingehen, dass sie so zusammen auch bleiben und so weiter. Und dann finde ich dieses Ritual, nenne ich es mal, absolut überflüssig. Und das hat mich völlig, hat mir das richtig vor den Kopf gestoßen. So. Ja. Ich fühlte mich vor den Kopf gestoßen, das fand ich absolut überflüssig.
Ja.
Gut. Ganz spannend fand ich in diesem Zusammenhang übrigens, und da würde ich dem auch niemals die Tipps geben. Ich habe heute jemanden oder einen Kommentar gesehen, da sucht jemand ganz speziell diese Stelle. Ja, ich habe bisher nur die Verfilmungen gesehen, aber ich habe es gehört, es gibt da diesen Gangbang bei Kindern.
Ach, krass.
Kann mir mal jemand sagen, auf welchen Seiten ich das denn finde?
Ist das krank?
Und ich fand die Kommentare super, die es dazu gab. So, und von wegen, also A, wenn du das Buch noch nicht gelesen hast, dann bist du gar nicht würdig, dieses Buch zu lesen.
Ja.
Und solche Sachen. So kamen halt die Kommentare. Ich denke ja immer erstmal an das Gute im Menschen, vielleicht ist er einfach nur überrascht und will einfach nur herausfinden, welche Motivation es denn dafür gibt, so eine Szene drin zu haben. Aber so wie es abgefasst war, dachte ich auch schon so, oh, Alter, worauf stehst du denn?
Ja.
So, und das fand ich also wirklich krass.
Ja.
Aber da wurde mir so ein bisschen Glauben an die Menschheit wieder zurückgegeben.
Absolut.
Durch die Kommentare von den Leuten, die ja gesagt haben, so hier verrät keiner, worum es da geht.
Wobei man auch schnell ein Fettnäpfchen treten kann. Ich wollte mir von Wladimir Nabokov Lolita kaufen. Und dann habe ich bei Google Lolita eingegeben. Und das allererste, was kam, Pädophilie ist strafbar. Oder sowas. Dann dachte ich so, okay, Moment, stopp. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht?
Eine halbe Stunde später klopfte jemand an.
Ja, so nach dem Motto. Und dann dachte ich so, Moment, stopp. Ich wollte halt jetzt hier so ein Buch von Nabokov kaufen, Weltliteratur. Ja. Und auf einmal, so viel dazu. Nein, du hast natürlich recht, das ist natürlich eine krasse Nummer. Und okay, ich glaube, wir haben jetzt so die Kindheitsetappe
haben wir abgehakt. Die Geschichten haben wir jetzt abgehakt, würde ich auch sagen. Gut, jetzt, sie haben dann einen Schwur, darauf bin ich eben schon eingegangen, die haben einen Schwur.
Ja, das sollten wir noch erzählen.
Und sagen, wenn das jemals hier wieder auftauchen sollte, dann kommen wir alle zurück und bekämpfen es erneut.
So.
Das ist der Schwur, ein Blutschwur. Sie fassen sich alle an den Händen, haben sich alle geritzt und sagen, okay, wir halten uns alle dran. Danach verlassen sie zu großen Teilen die Stadt, bis auf einen.
Oh Mann, schade. Hätten wir eine Quizfrage für diese Folge, wir haben sie nicht, weil wir haben auch nichts zum Verlosen. Hätte ich jetzt gefragt, was das für eine Glasflasche war, von welcher Marke. Weißt du das noch?
Nee, ich weiß es tatsächlich nicht.
War eine Coca-Cola-Flasche.
Coca-Cola-Flasche? Ja. Na, hätten wir auch so drauf kommen können. Ja, okay.
Eigentlich schon, aber im Prinzip schon.
Ja, natürlich. Na gut. Okay.
Gut. Ja, und alle verlassen die Stadt, bis auf Mike.
Genau, Mike arbeitet dann später als Erwachsener in der Bibliothek und da ist er super aufgehoben, wie wir schon erwähnt haben, interessiert sich halt für die Stadtgeschichte und findet da natürlich auch alles Mögliche dazu und trägt das zusammen und er kriegt dann auch als erster selbstverständlich von allen anderen mit, dass es wiedergekommen ist und zwar irgendwie 84, 85.
Richtig und zwar jetzt, kleine Rückblende von vor einer halben Stunde, als das homosexuelle Pärchen drangsaliert wurde und der eine zu Tode gekommen ist. Das war quasi der Auslöser.
Ich verbessere dich ungern, aber es ist tatsächlich schon eine Stunde her inzwischen.
möglich auch.
Ja,
genau. Und genau, damit geht es wieder los. Damit geht es wieder los und es folgen mehrere Todesfälle, Vermisstenfälle. Und auch da werden wieder andere Gründe vorgeschoben. Nicht, dass irgendwas Übernatürliches, ein Monster da sein Unwesen treibt, sondern ach, dann war es mal zum einen der aggressive Vater, der sein Kind erschlägt oder sein Stiefkind. Beim einen war es auch, das andere war halt von S dahin gerafft worden und so weiter und so fort. Es will halt keiner wahrhaben, es werden irgendwelche anderen Gründe gesucht.
Richtig.
Und aber Mike weiß es besser.
Aber ganz spannend finde ich jetzt in dem Zusammenhang, dass natürlich erstmal die Lebensumstände der einzelnen sieben auch ein bisschen dargestellt werden. Das heißt, was ist eigentlich aus ihnen jetzt geworden?
Ja.
Und da lernen wir unter anderem Ben Hanscom.
Ich zähle wieder mit der Hand.
Ben. So, fangen wir immer wieder bei Ben an. So, Ben Hanscom, dann haben wir vorhin haben wir mit Beth angefangen, aber mit Ben. Ben hat abgenommen. Und zwar radikal, ist sportlich geworden und sieht blendend aus und ist ein Star-Architekt.
Punkt.
Punkt. So, dann haben wir Bill. Bill, ganz, der hat schon in seiner Kindheit immer kleine Geschichtchen geschrieben und damit Leute bei Laune gehalten. Der ist ein erfolgreicher Autor geworden und stottert nicht.
Er stottert nicht.
Er stottert nicht mehr. So, dann haben wir Stanley Uris.
Stanley hat,
was ist der denn noch geworden? Das ist mir tatsächlich jetzt gerade entfallen, was der im Erwachsenenalter ist.
Wir haben einen Limo-Service, das war aber.
Ja, ist der das?
Das genau. War Eddie. Das war Eddie.
Ach, Eddie war der, echt?
Ich meine ja.
Ach doch, genau. Eddie ist der, genau. Ich forsche so ein bisschen nach Stanley inzwischen.
Nee, warte, da kommen wir drauf.
So, Eddie hat den Limo-Service zusammen mit seiner Frau auch und er ist auch verheiratet und so und die fahren halt ganz berühmte Promis durch die Gegend, ne? Also Schauspieler, alle möglichen, die irgendwie nach New York, glaube ich, kommen.
Ja, New York sind die.
In New York sind die. So, dann haben wir Richie Tozier, der natürlich, wie konnte es anders sein, ein Moderator geworden ist, Radiomoderator, immer mit blöden Schnacks drauf und so, was man ihm ja auch gut zutrauen kann. Dann haben wir Beverly Marsh. Beverly Marsh ist
eine Modedesignerin.
Ist Modedesignerin, genau. Modedesignerin, ist verheiratet mit, es heißt nicht mehr Marsh, sondern heißt jetzt. Oh,
jetzt haben wir es wieder vergessen. Das haben wir
wieder vergessen. Ja, witzig.
Rogan?
Moment.
Tom Rogan?
Hogan.
Hogan.
Sowas in der Art. Und witzigerweise in einer, in der 18. habe ich gerade gefunden, in der 18. Auflage von 1992 des Heine Verlags. Heißt ihr Mann plötzlich nicht mehr Tom Hogan, sondern Tom Huggins.
Okay.
Warum auch immer. Genau, ist auch nur in der Auflage so.
Okay.
Deswegen heißt sie dann eben auch Beverly Huggins in der Auflage. Ist vielleicht
wahrscheinlich heute, ein Sammlerstück jetzt.
Ja, wollte ich gerade sagen, ist wahrscheinlich ein Sammlerstück mittlerweile. Genau. So, aber genau, dann haben wir. Und das hatte ich vergessen bei Bill. Bill ist nicht nur Autor, sondern auch Drehbuchautor. Das heißt, hat eine entzückende, wunderschöne Frau geheiratet. Die ist Schauspielerin und spielt jetzt in einer Verfilmung mit von einem seiner Bücher. Und wen wundert es, sie ist im Prinzip ein Abziehbild von Beverly Marsh. Sie sieht fast genauso aus.
Und Bill ist natürlich eine krasse Parallele zu King selber, ne?
Ja,
Kurzgeschichtenautor, ja, wie immer.
Ja. Ja, so eine Figur.
Brauchen wir gar nicht mehr erwähnen.
Genau, das Typische. So. Ja. Wen hatten wir jetzt noch nicht?
Mike natürlich ist in Derry geblieben.
Genau, den hatten wir schon. Ben, Richie, Stanley Uris wissen wir immer noch nicht, ne?
Oder genau, wir wissen nicht, was er macht.
Es fällt dir selbst ein. Wie weit bist du da?
Ja, ich bin nicht weitergekommen. Ich habe gerade einen Frosch im Hals. Eine Sekunde bitte.
Genau. Er betreibt ein Marktforschungsunternehmen.
Ach ja, stimmt.
Sehr ordentlich und realistisch.
Stimmt.
Dies ist unter anderem der Grund, warum man sich am meisten vor es fürchtet. Das habe ich jetzt einfach mal aus Wikipedia abgelesen.
Ja, aber das so habe ich gar nicht gedacht, ja.
Genau, so das hätte ich auch gar nicht mehr drauf gehalten. Im Leben nicht auf dem Marktforschungs.
Nee, jetzt weiß ich, ich sag mal, hätte ich ABCD, dann hätte ich es gewusst. Aber
ja, siehst du, genau, okay. Ja, er ist dann auch derjenige, deswegen hätten wir ihn tatsächlich sowieso am Ende erwähnen sollen. Denn sie bekommen alle nacheinander Anrufe von Mike, dass sie doch bitte ganz schnell wieder nach Derry zurückkommen. Es ist wieder da. Und nach dem Anruf geht halt Stanley nach oben, wirft sich in die Badewanne und schneidet sich die Pulsadern auf.
Das hat mich tatsächlich mitgenommen. Ich sag mal so, mit Toten und so haben wir schon viel Kontakt gehabt in Kings Werken. Aber irgendwie finde ich das sehr, ja, besonders tragisch, weil man
total.
Ja auch irgendwie an Charakter und ja einfach, ja, diese Last, die ihn dann halt dazu getrieben hat,
Aber ich finde es ganz gut von King, vom Aufbau her, dass er eben auch eine Figur hat, die eben nicht dazu fähig ist, dort wieder hinzukommen.
Ja, ja.
Und das finde ich spannend, weil man dann natürlich schon dieses ungute Gefühl hat, werden sie das jetzt auch wirklich alle durchziehen.
Ja, stimmt.
Denn damit beginnt es ja. Da ist ja so ziemlich der Erste, von dem wir erfahren, dass er angerufen wurde. Und er bringt sich um. Und das macht dann ja langsam die Runde. So, ne? Also die kommen dann ja alle zurück und Mike muss den eröffnen, ja, Stan wird nicht kommen, denn Stan ist tot. Und da bekommen sie natürlich dann schon richtig Panik und auch Richie zum Beispiel, der dann auch überlegt, wieder abzureisen und dann aber doch dort bleibt und und sie sind jetzt also erwachsen und wollen wieder es herausfordern, aber es ist ihnen schon oder kommt ihnen fast ein bisschen zuvor, denn sie treffen sich, um auch die gewissermaßen ja ihre Strategie zu überlegen und so in einem chinesischen Restaurant.
Und ihre Wiederkehr ein bisschen zu feiern, ne?
Ja, das
zu
auch, begießen. Genau. Ja. Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob ihr da draußen schon mal in einem chinesischen Restaurant wart, aber es gibt da ja manchmal Glückskekse.
Ja, die gab es da auch.
Ja, bringen nicht so richtig viel Glück in dem Fall.
In dem Fall nicht,
denn, nein. Da spielt es sofort wieder mit den Ängsten, die er noch aus der Kindheit kennt, teilweise. Und also ein Viech krabbelt dann wie so eine, also kriegt dann so haarige Beine, ja. und irgendwo, ich glaube, ein Vogel kommt aus einem raus, weiß ich ja, nicht mehr genau. Also,
nicht mehr ganz genau,
ja. Nee, kann nicht sein. Nee, der Vogelmensch ist.
Also Mike wurde in der Jugend vom Vogel verfolgt.
Aber genau, für, ja. Nee, Stan war eigentlich der Vogelliebhaber nachher.
Achso, ja, das stimmt. Ja.
Auf jeden Fall, ja, sie bekommen halt alle sofort wieder Spuk vor Augen so. Mhm. Und versuchen dann kein Aufsehen zu machen, weil natürlich ihnen klar ist, sie sind die Einzigen, die das wieder wahrnehmen.
Ja. Und Pennywise begrüßt sie auch immer so nach dem Motto: mhm. Ach, schön, ja, jetzt, na, schön, dass ihr wieder da seid und ja. Ich bringe euch alle um.
Ja. So. Das heißt, die Herausforderung ist da. Es wird jetzt zu irgendeiner Schlacht der Titanen kommen. Diese sechs Erwachsenen, inzwischen Erwachsenen, die alle jetzt ja um die Ende 30 sind. Und dann eben gegen S in der Kanalisation.
Ja.
Und sie haben das zusätzliche Problem, dass Henry Bowers, der ist in einer Nervenheilanstalt ja. gelandet, in ja. einer geschlossenen im Prinzip. Und der kann sich irgendwie befreien. Also er kommt jedenfalls dann zurück.
Er wird quasi von S befreit.
Von ja. S wird er befreit, mhm. genau.
Und, weil S spricht durch den Mond zu ihm.
Und natürlich ja. sieht Henry Bowers jetzt auch gerade durch die geistige Verwirrtheit, in der er sich nun mal befindet, noch viel mehr diese Kinder aus der Vergangenheit als Feindbilder an
ja.
und will sie halt umbringen.
Also alle sind wieder zurück in Erwachsen.
Genau.
Ja. Und Mike hat nach dem Essen erstmal den Vorschlag gemacht, weil sie können sich immer noch nicht zu 100% daran erinnern, was jetzt in der Jugend passiert ist. Nach dem Motto, ich würde vorschlagen, jeder geht jetzt nochmal alleine durch die Stadt und guckt sich nochmal um. Und alle, ja, wo sind wir denn drauf los? So, ja, geh einfach drauf los, da findet ihr schon irgendwie was. Und dann geht zum Beispiel Beverly ihr altes Wohnhaus ab, ja. wo sie dann von einer älteren Nachmieterin reingelassen wird. Und im Gespräch, die bietet ihr den Tee an, verwandelt sich diese Nachmieterin halt zu, ja, zu so einer Gruselgestalt, was halt S ist. Und sie flüchtet und sieht halt, dass das Haus noch eine Ruine ist.
Genau.
Obwohl eben, als sie noch hingekommen ist, das noch ein intaktes Wohnhaus war.
Das heißt, Pennywise ja, gaukelt denen mal wieder ja. eine Realität vor, die es gar nicht so gibt.
Genau. Und das ist halt bei allen so.
Genau.
Ne?
So, und das kommt eben einer nach dem anderen. Und sie wissen dann aber auch, sie müssen halt wieder nach unten, wir müssen unter die Stadt wieder und es bekämpfen. Also Henry wird halt instrumentalisiert. Henry Bowers greift, Mike an. Oder wen? Auf jeden Fall jemanden verletzt.
Ja, Mike auch. In der Bibliothek.
Ja, ne, meine ich, ne?
Mike genau. in der Bibliothek.
Und vorher hat er, glaube ich, auch schon.
Nee, danach geht er ins Hotel.
Ah ja, okay.
Ins Derry Townhouse, wo die alle untergebracht sind. Und dann wollte er sich von oben. Und S, wo er von dem Plymouth Fury abgeholt wird, ja. Ist da noch so eine Liste drin mit den Zimmernummern von den.
Ja.
Club der Verlierer in dem Derry Townhouse. Und dann sagt er sich, die bringe ich jetzt alle um und ich fange ganz oben an. Und ich meine, da war, weiß nicht, Richie oder Eddie oder ja, Stan ist ja nicht mehr dabei. Einer von denen war das. Und er also kann ihn dann umbringen.
Richie stirbt, ne? Dadurch, ne? Oder? Weil Richie stirbt ja auf jeden Fall.
Im Endkampf.
Im Endkampf erst. Ah, ich wusste nicht mehr genau. Genau.
Überlebt, ja.
So, auf jeden Fall. Also, es ist, wie gesagt, es ist halt sehr komplex, das Ganze.
Absolut, ja.
Und ja, Mike ist jedenfalls dann so verletzt, dass er nicht mit kann. Nicht mit in die Kanalisation kann, ist im Krankenhaus. Und sind sie also plötzlich nur noch fünf. Das ist, jetzt hätte ich bald gesagt, aber ich sag's nicht. Wie die 10 Kleinen.
Ja.
Ich lasse das N-Wort ja. weg. Wie die 10 Kleinen. So, und
oh Gott.
Ja, nun. Ja. So ein bisschen Ausschlussverfahren. Jetzt sind sie halt jetzt nur noch fünf. Und zu fünf wollen sie trotzdem den Kampf aufnehmen.
Mhm.
Und dazu kommt auch noch, dass S sich einer Person noch bemächtigt hat. Und zwar ist das die Frau von Bill.
Ja.
Audra. Die hat S halt abgefangen. Und ich weiß gar nicht, oder war das auch, achso, das war mit Tom, genau.
Ja.
Tom ist nämlich auch, ist Beverly hinterhergereist. Tom ist also der Ehemann von Beverly, ist also hinterhergereist und ich glaube, Tom bringt Audra zu S.
Ja, genau. Der wird quasi wie Henry Bowers instrumentalisiert. Genau.
Richtig.
Und Tom wird gar nicht weiter erwähnt. Er ist auf einmal tot oder weg. Das weiß man nicht.
Ja, ja.
Und Audra ist halt auch in der Kanalisation und schwebt. Übrigens, das wollte ich das vorhin noch mal...
Vorhin noch gar nicht erwähnen, das mit dem Fliegen.
Genau, wir fliegen hier unten alle. Das sagt Pennywise ja immer, das wisst ihr sicherlich alle, die da gerade zuhören. Genau. Und hat das einfach nur die Bewandtnis, dass sie da halt in der Kanalisation in der Luft rumhängen?
Ich glaube schon, aber das ist, glaube ich,
nur,
sie sind ja Futter. Sie sind ja im Prinzip Futter für die Nachkommenschaft.
Ja.
Und ich glaube, deswegen fliegen die halt jetzt noch. Und wenn die alle ausgebrütet sind, dann werden sie wohl nicht mehr fliegen, dann werden sie halt gefressen.
Mhm.
Ich glaube, das ist so die Bewandtnis dieses Fliegens, dass sie dadurch frisch gehalten werden.
Okay.
Genau, und Audra ist jetzt eben dabei.
Zu fliegen.
Zu fliegen, genau. Und ja, und sie kommen, diese Schlusskonfrontation, wie findet die jetzt genau statt? Weil du das da stirbt Richie zum Beispiel?
Genau, sie gehen jetzt wieder in die Kanalisation und bahnen sich den Weg, wie halt damals in der Jugendzeit, wieder zu S. Und da müssen sie schon eine kleine Kindertür durch, die nur so einen Meter hoch ist. Und da war auch so ein Zeichen dran, da sieht jeder was anderes drin, seine Ängste, ist auch nicht so wild, gehen die da durch. Und da haust dann halt S und Audra fliegt da in der Luft und S kommt in Form einer riesigen Spinne und hat auch ganz viele Spinneier auf dem Boden. Und da sind wir wieder mit den Nachkommen und deswegen hast du im Prinzip natürlich in dem Sinne recht, dass das eigentlich eine sie sein müsste.
Ja, das wird auch, meine ich, sogar so erwähnt. Ja. Also, dass
aber eigentlich ist S ja gar nichts.
Ja, aber das, sie haben es ja nur S genannt, weil sie kein anderes Wort dafür
hatten. Aber
und jetzt stellen sie fest, es muss weiblich sein, wobei, wir kennen es ja von Fröschen oder Froscharten auch, dass sie eben beide Geschlechter annehmen können. Vielleicht ist das ja auch so ein Ding.
Ja, weil es ist ja auch so, dass Bill sich ja erstmal dem Kampf stellt und dann wird es relativ abgespaced. Weil dann kommen ja einmal S noch ins Spiel und dann die große Schildkröte. Ja, und diese Schildkröte, dieses Motiv der Schildkröte, das kommt ja ganz zu Beginn schon vor, als Georgie in den Keller geht, dieses Paraffin holen und da war da auch irgendwie eine Dose, wo eine Schildkröte drauf ist.
Genau.
Das ist gleich auf den ersten Seiten. Also ich habe hier noch das war mein allererster Post-it, das erste Mal die Schildkröte.
Ja.
Genau, und dann ist die so im Universum und dann wird so geschrieben, dass die Schildkröte alles ausgespuckt hat quasi, sodass das Schöpferische ist.
Und interessant ist überhaupt das Motiv der Schildkröte, auch in der Literatur, wenn man sich an Michael Ende erinnert, die taucht also bei Michael Ende auch immer mal auf. Ich meine,
stimmt.
Bei Momo gibt es sie und bei der unendlichen Geschichte gibt es auch eine Schildkröte.
Da haben wir Fuchur
auf jeden Fall. Nee, Fuchur ist keine Schildkröte.
Nee, das ist der Drache, aber der ist auch eine unendliche Geschichte.
Ja,
aber das ist
aber ich auch meine jetzt das Motiv der Schildkröte halt.
Ja, ja, aber und ich weiß nicht, ob sie auch da drin ist.
Diese Gutmütigkeit.
Ja.
Diese Gutmütigkeit der Schildkröte wird da halt beschrieben. Können wir gucken.
Ich glaube, die ist nicht in der unendlichen Geschichte.
Okay, kommt mir fast so vor.
Ich glaube, die ist aber du kannst ja mal nachschauen.
Genau.
Ja.
Ich meine, darauf reisen sie so ein bisschen, aber egal. Finde ich jedenfalls ganz spannend, dass auch King diese Schildkröte als etwas Positives bewertet.
Mhm.
Das ist halt... man muss sich das so vorstellen, die Schildkröte ist im Prinzip eine Art Gegenspieler von S.
Genau.
Ne?
Aber S entsteht auch aus der Schildkröte eigentlich. Ne? So habe ich das verstanden, dass die Schildkröte halt alles erschaffen hat und S da drin existiert. So.
So, es gibt die uralte Morla und das
ist
in der unendlichen Geschichte.
Ach, die ist da doch drin.
Genau.
Morla, ja.
Genau, ich weiß jetzt nicht, ob es auch in Momo eine gibt, aber...
Aber auch interessant, ne? Die ist genauso charakterisiert quasi wie... Jetzt hast du weg, ja.
Ja, okay.
Na, wie dem auch
sei. Genau. Und in Momo ist es halt die kleine Schildkröte Cassiopeia. Also, es ist immer wieder was Positives.
Ja,
eine Schildkröte und was Gutmütiges.
Ja.
Und wenn man sich so eine Schildkröte anguckt, gerade die größeren, da kann man ja auch mehr so Gesichtszüge, nenne ich es mal, erkennen. Und die sehen ja auch immer irgendwie gutmütig aus, oder? Die sehen ja nie richtig giftig oder böse an und ich will dich jetzt attackieren und so. Überhaupt nicht. Sondern auch natürlich durch diese Langsamkeit, die kommt natürlich auch noch dazu, die bewegen sich ja ganz, ganz träge meistens.
Ja, dann werden sie auch sehr alt und
genau,
dann haben
die genau.
Natürlich ein schönes Bildnis für die
wunderbar.
Unendlichkeit. Ja.
Genau, natürlich. Und das war nicht ganz, also Symbol aufgeladen auf jeden Fall.
Ja, absolut. Na gut, auf jeden Fall zieht S nämlich jetzt Bill und dann kommt auch noch eine zweite Person zu Hilfe, ich weiß nicht mehr, wer das war.
Mhm.
Und dann ziehen sie die so durchs Universum, zum Ende des Universums hin. Und da fliegen sie halt auch an dieser riesigen Schildkröte vorbei, die im Sterben liegt. Und ganz am Ende sieht man dann die Totenlichter. Und S wird ja auch immer mit diesen Totenlichtern in seinen Augen beschrieben. Und da bin ich dann auch mit meiner Interpretation irgendwann ausgestiegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich nicht mehr ganz mitgekommen. Und dann fliegt er erst Bilder durch und dann kommt Person 2, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer das war, ob das jetzt Ben war, das kann sein, dass es Ben war, und hilft ihm halt und zieht ihm im Universum zurück. Und am Ende stößt Eddie S., der Spinne, halt sein Asthma-Spray wieder in Rachen, sprüht da rein, sagt wieder, das ist Batteriesäure.
Genau.
Und das wirkt auch. Und dann beißt S. ihm den Arm ab und er stirbt dann tatsächlich auch. Und die anderen, ja, zerfleischen S. halt quasi mit ihren Fäusten und bohren sich quasi in seinen Wanst rein und reißen ihm das Herz raus. Und dann haben sie ihn endgültig besiegt und es kann nicht Ben gewesen sein, der zur Hilfe gekommen ist, weil Ben hat die Spinneier zertreten.
Stimmt.
Aber ist ja im Prinzip auch egal.
Genau, auf jeden Fall. Gemeinsam schaffen sie es dann tatsächlich am Ende, es zu bekämpfen. Ja. Wir haben aber immer noch eine kleine Problematik ganz am Ende, und zwar für Bill, denn Audra kommt in ihren normalen Zustand nicht wieder zurück.
Ja, die ist so katatonisch.
Und da gibt es einen wunderschönen Schluss im Buch. Und in der ersten Verfilmung, wie du vorhin ja nochmal erwähnt hast.
Nicht so schön umgesetzt,
genau,
aber ja.
Genau, egal. Ja. Aber zu den Verfilmungen werden wir, glaube ich, ein anderes Mal
uns das
schaffen wir heute nicht mehr. Jetzt sind wir, wir haben schon ordentlich überzogen, aber ich finde das ganz spannend, weil ich glaube, es war ganz interessant. Wir haben nachher, wir haben das Fahrrad nie erwähnt.
Stimmt.
Das ist halt Silver. Mhm. Heißt nur Silver?
Heißt nur Silver, ja.
Genau. Und genau, es gibt dann noch diesen Anfeuerungsruf, ne? Hi-ho, Silver, glaube ich.
Ja, genau. Und Silver hat auch in der Geschichte hat er auch viele Leben gerettet quasi.
Total, genau.
Auch das Asthma-Spray hat er schnell geholt für Eddie auf dem und so weiter und
das
so fort.
Das ist so eine Art Lassie. Also so zu der Zeit in den 50ern, wo es zuerst gespielt hat. Lassie war ja so der Hund, der alle mit ihm rettete und uns im letzten Augenblick dann aufgetaucht ist. Und so war das im Prinzip mit Silver, mit diesem Fahrrad, mit dem silbernfarbenen Fahrrad halt auch. Und das gehört halt Bill und ist eigentlich übergroß für ihn gewesen damals. Mhm. Und dieses Fahrrad findet halt Bill in einem Antiquitätenladen wieder und sagt, das will ich jetzt haben. Und poliert es dann auf, dass man damit fahren kann. Und damit setzt er sich als letzte Möglichkeit, um Audra wieder zurück ins Leben zu rufen, setzt er sie sich vorne auf den Lenker und gibt dann Gas und gibt immer mehr Gas und immer mehr Gas und immer mehr Gas. Und fährt immer schneller und
Rausch. Ja.
Genau, also irgendwas, du hattest vorhin was von 60 Stundenkilometer irgendwie mit der Geschwindigkeit sind sie nachher unterwegs und dann reißt sie plötzlich die Augen auf, was machst du mit mir und so. Und dabei lachen sie und sie ist wieder da und sie ist wieder die Alte und weiß gar nicht, was passiert ist. In der Zwischenzeit ist auch gut so.
Ja.
Und es wird jetzt auch schon angedeutet, dass auch das Vergessen schon wieder einsetzt.
Ja, was hier ein Zeichen dafür ist, dass... Nee, doch. Ist das ein Zeichen, dass S jetzt endgültig besiegt ist? Nee, sie haben ja vorher auch vergessen.
Also nicht unbedingt, genau. Aber ich glaube, weitere 27, 28 Jahre später interessiert sie das auch nicht.
Ich wollte gerade sagen, ist das auch egal. Stimmt.
Ja. Genau, ja, gemein ist das, aber gut. Ja. Genau. Und das ist im Prinzip so der Schlusspunkt, dass Audra dann auch noch wieder, dass man Bill dieses Glück einfach auch gönnt.
Ja. Absolut.
Und auch hier muss ich mal wieder sagen, es gibt ja immer diese ganzen Kritiker, die sagen so, Stephen King kann keinen Schluss schreiben, doch.
Kann er.
Ich finde, das ist so ein komplexes Werk und er hat das zu einem echt guten Ende geführt.
Absolut.
Natürlich ist es schwierig, zwei Finals miteinander zu verknüpfen, aber er hat das ganz gut geschafft. Und
er hat das an sich hervorragend geschrieben. Er hat ja immer so fließende Übergänge zwischen den Kapiteln gehabt, wo er dann zwischen Jung und Alt verbindet. Dann endet quasi der
Satz.
Im Satz endet der Abschnitt, wo sie Jugendliche sind, und dann beginnt der Erwachsenenteil im Satz und der Satz wird quasi vervollständigt. Das ist großartig. Also wirklich, wie er das literarisch verflochten hat, also handwerklich, das ist wirklich stark.
Ich weiß auch nicht, ob er dann, er hat sich ja mal dagegen ausgesprochen, irgendwie so ein Tableau zu haben, wo man alles dann festsetzt und alle Namen festhält, dann wo befindet sich der denn jetzt gerade und was auch immer. Und dagegen hat er in seinem, in diesem Buch Das Schreiben und das Leben oder Das Leben und das Schreiben, hat er sich zu geäußert und da fühlte ich mich ja so, oder habe ich mich ja wieder dran erkannt, wo ich gesagt habe, ja geil, ich mache das auch nicht. Mhm. Ich mache mir auch kein Tableau mit allen Figuren und so weiter, sondern nee, da muss man sich dann als Autor schon zurechtfinden. wenn er das ohne sowas hingekriegt hat, Respekt, bei S, ja, dann habe ich ganz, also ich habe sowieso großen Respekt vor ihm, aber dann noch viel mehr, weil ich denke, das geht eigentlich kaum. Also man muss doch da irgendwie noch auch diese ganzen Namen, die da drin vorkommen und so, muss er ja irgendwo festgehalten haben.
Zumal, ja, sowieso,
wenn er dann auch noch, wenn er dann auch noch die ganzen Bezüge zu seinen anderen, ja, ja, Werken drin hat, also da glaube ich, da wird er mal von seiner üblichen Vorgehensweise ein bisschen abgewichen sein.
Absolut. Aber wie gesagt, das, ich habe mich jetzt bei der Aufnahme so ein bisschen an Christine zurückerinnert gefühlt, weil da auch recht viel passiert ist. Er ist natürlich noch mal mehr, weil es auch sein zweitlängstes Werk nach The Stand ist. Aber das wird der Schlummer noch so unendlich viele Metaphern und Bildnisse und was auch immer drin, das ist.
Ich finde auch, also, das, also wenn jemand wirklich mal so das elementare Werk von King lesen möchte, von wegen, ja, wie bist du denn so an, oder was findest du bei King ganz besonders gut, dann gibt es bei mir immer halt zwei Bücher. Entweder du möchtest eine ganz geradlinige Story haben, dann empfehle ich immer Misery.
Mhm.
Das kennst du noch gar nicht, ne? War das nicht so?
Nee, ich freue mich
immer noch. Ja, cool,
hab ich, noch nicht gesehen. Ich hab den Film noch nicht gesehen, du hast das Buch noch nicht gelesen.
Super spannend, ja, toll.
In zwei, genau, Folgen sind wir so.
Das ist klasse, genau. Ja. Und ja, und das andere ist halt natürlich S. Weil, ja, ich finde, das ist eben, weil es da wirklich um das Böse an sich geht. Und das Böse tritt ja in Kings Romanen immer wieder auf, in mannigfaltiger Form. Und nicht jetzt als dieses S aus Derry, sondern einfach nur das Böse allgemein. Und finde ich ultra spannend, dass er eben ein Buch diesem allgemeinen Bösen gewidmet hat.
Ja.
Oh. Boah, ja, ja, wir haben uns ein bisschen die fusselig geredet, gewissermaßen.
Ja.
Und sind ja, ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen. Also, was wir jetzt vorhaben ist, ihr habt das schon so ein bisschen mitgekriegt, wir haben ab und zu mal ganz kurz nur erwähnt, dass es auch Verfilmungen davon gibt, die übrigens in meinen Augen beide lohnen, aus unterschiedlichsten Gründen. Und wir wollen die noch mit ein bisschen einander gegenüberstellen. Ich bin ja jemand, der ist mit der alten Version aufgewachsen. Und Clemens ist jemand, der hat halt die neue auch schon mehrmals, glaube ich, geguckt, ja, inzwischen. Und die alte jetzt einmal.
Genau.
So, und bei mir ist es, ich habe beide mehrmals gesehen. Und muss sagen, so, sie haben beide ihre Berechtigung. Die Frage ist, warum? Und darüber werden wir uns nächstes Mal unterhalten.
Ja, der Frage gehen wir auf jeden Fall nochmal auf den Grund.
Genau, super.
Ja. Puh, ja, jetzt, ich bin richtig ausgelaugt.
Ich
weil
auch ein bisschen,
weil dieses,
ja,
das Buch ist einfach großartig.
Genau.
Und die Story hat mich mit, absolut mitgerissen. Und ich bin jetzt auch froh, dass wir den Größteil damit jetzt abgeschlossen haben. Die Verfilmung wollen wir nochmal ein bisschen thematisieren.
Genau.
Aber dass wir das so inhaltlich einigermaßen strukturiert wiedergeben konnten.
Was wir halt so strukturiert nennen, ne?
Genau.
Also, ihr kennt uns
geordnetes
ja langsam.
Chaos.
Ja, genau.
Und,
ihr kennt uns ja langsam. Genau.
Ja. Aber ich bin auch ein bisschen traurig, weil das wirklich ein, ja, weiß nicht, man hat sich so in diese Geschichte reingedacht und reingefühlt.
Ja, aber ich glaube, wir werden noch öfter darauf zu sprechen kommen, auf S. Also immer ja, mal wieder, weil es verschiedene Charaktere gibt, verschiedene Handlungsmuster gibt, die immer mal wieder Erwähnung finden. Und genau, also ich seid da mal gespannt. Also guckt euch lest auf jeden Fall das Buch, guckt euch ja die Verfilmung an, aber noch viel wichtiger, das Buch lesen, weil das ist so komplex und ja so mannigfaltig und so spannend, tiefgehend und also ich weiß gar nicht, was für Superlative es da noch so gibt.
Und bitte verzeiht uns, wenn wir die zwei Sachen ausgelassen haben. Wie gesagt, das ist einfach zu umfangreich.
Genau.
Aber da würde mich wirklich mal, also sowieso freuen wir uns immer sehr, wenn ihr uns schreibt, bei Instagram, bei YouTube, wo auch immer. Aber da würde mich jetzt auch nochmal insbesondere interessieren, wie ihr das Buch empfunden habt, wann ihr es gelesen habt, wie alt wart ihr, als ihr es gelesen habt und genau, wo reiht ihr das ein in dem Schaffen von King? Das würde mich jetzt wirklich mal brennend interessieren. Also, wenn ihr Zeit und Lust habt, schreibt uns auch gerne mal. Da würden wir uns sehr freuen.
Und ihr könnt davon ausgehen, wir melden uns dann auch bei euch und geben unser Feedback zu eurer Nachricht.
Absolut. Also,
bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss, tschüss.
Ciao.